Es geht los mit dem ersten Spieltag dieser Bundesliga-Saison 25/26. Hier ist der Rasenfunk. Wir wollen alle Spiele besprechen und das machen wir mit Maximilian Eichinger und Petra Nehr jetzt hier und los geht's.
Und nun der Rasenfunk.
Der Schiedsrichter muss an sich mehr flexibler sein. Er muss Designer sein des Regelwerkes und ein bisschen mehr Pep drauf haben.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ja, Designer des Regelwerkes, die hatten wir auch an diesem ersten Spieltag der Bundesliga der Männer und damit hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Max Jakob Ost ist mein Name und ihr hört den Rasenfunk, die ausführliche Spieltagsbesprechung. Wie immer haben wir alle Spiele für euch gesehen und analysiert und werden sie jetzt besprechen. Und mit wem werde ich diese Spiele besprechen? Zum einen mit Petra Nehe, sie kennt ihr bisher schon aus Heidenheim-Schwerpunkten und ich freue mich sehr, dass sie heute mal auch über andere Vereine sprechen möchte. Petra, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, ich bin der folkloristische Part heute.
Ist das so? Ja, das werden wir zu überprüfen haben.
Bestimmt.
Und außerdem mit dabei ist Maximilian Eichinger von Spielverlagerung. Er gehört zur Next Generation der Spielverlagerung, auch dort im Podcast immer mal wieder zu hören. Max, schön, dass du hier bist.
Hi, freut mich sehr und ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut.
Wenn man uns versteht.
Das werden wir ohne simultane Übersetzung hinbekommen. Keine Sorge. Also schön, dass ihr beide hier seid und schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr kennt ja den Rasenfunk hoffentlich schon. Ansonsten für alle Neuankömmlinge hier. Wir werden jetzt alle 9 Spiele dieses Spieltags besprechen. Wir haben die meisten Spiele aufgeteilt. Eins haben sogar beide gesehen. Das heißt, wundert euch nicht, wenn es immer so ein bisschen hin und her geht zwischen Petra und Max. Und ich habe natürlich alle Spiele gesehen. Das ist ja der Anspruch des Rasenfunks. Und die eine Partie, die wir alle verfolgt haben, die fand am heutigen Sonntag statt. Wir nehmen auf jetzt quasi unmittelbar nach Abpfiff von Borussia Mönchengladbach gegen den HSV. Es war ein Verhaltensspiel. Es gab nur ein Tor und das zählte nicht, denn Mikel Bronsis hat den Kopfball von Yusuf Paulsen noch über die Linie gedrückt und das aber aus Abseitsposition. Es gibt wenige Chancen für beide und wir hatten damit, Petra, unser erstes 0:0 und das am ersten Spieltag. Was ist denn aus deiner Sicht zu diesem Spiel zu sagen?
Der HSV hat nicht verloren. hat keinen Gegentreffer kassiert, bin ich ein bisschen neidisch tatsächlich, finde ich ziemlich gut. Die gehen mit einem Punkt in ihre nicht erste Bundesliga-Saison, aber in die erste von vielleicht vielen künftigen Bundesliga-Saisons. Kann ich nur gratulieren, finde ich total gut. Wie sie das geschafft haben, ich finde, sie haben eigentlich recht gut verteidigt, standen auch recht gut. Gladbach war überschaubar, die haben relativ lange gebraucht, bis sie reingekommen sind, hatte ich das Gefühl. Ansonsten, ich fand es ein bisschen zäh, aber lag wie gesagt nicht am HSV. Ich habe mich gewundert, dass Paulsen nicht auf dem Feld war als neuer Kapitän, sondern auf der Bank saß. Vielleicht könnt ihr mir das erklären, an was das gelegen haben könnte.
Ich glaube,
ich fand
leicht
den
angeschlagen.
Nämlich, als er dann reinkam, fand ich den eigentlich echt richtig gut. Ah, okay, das ist mir entgangen, genauso wie Dompe. Den fand ich eigentlich auch gut, als er dann gegen Ende reinkam. Ansonsten, fällt mir es jetzt schwer, da viel zu sagen. Für mich war es das letzte Spiel und vom Hocker gehauen hat mich dieses auch nicht, fürchte ich. Aber vielleicht, Jan Max, hat es dich ja vom Hocker gehauen.
Also die ersten 10 Minuten habe ich gedacht, hui, es geht ganz schön dynamisch los, gerade vom HSV, fand ich sehr dynamisch losgelegt und dann, so nach 15 Minuten wurde der HSV immer passiver, viel Phasen im Mittelfeld pressen gehabt, und dann habe ich mir schon gedacht, Gladbach aber auch nicht so dynamisch, also gerade so HSV sehr kompakt in diesem 5-4-1 und da habe ich mir gedacht, das gab auch relativ schnell über die Breite, gerade über Robin Haack, der gerade in diesen 1-gegen-1-Duellen immer geglänzt hat, aber heute nicht so. Und ich glaube, das war so der Knackpunkt, aber da wird man bestimmt noch zu sprechen drauf kommen.
Ja, ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen, aus welcher Richtung ich dieses Spiel gerne erzählen würde, weil ich finde, auf der einen Seite hat der HSV Außenseiterfußball gespielt, erklärlicherweise, also sehr defensiv, 5-4-1, bis auf ganz wenige Phasen auch eben sehr tief stehend. Und hat das sehr, sehr gut gemacht. Also ich finde, das ist schon mal die erste Erkenntnis. Defensiv war das sehr gut. Das war kein glücklicher Punkt, sondern den hat man sich auch verdient, auch wenn natürlich Gladbach einzelne Chancen hatte. Ich glaube, HSV-Fans werden sehr froh darüber gewesen sein, wie zum Beispiel Torunariga gespielt hat, der eine wackelige Vorbereitung hatte, um es mal so zu sagen. Aber der zusammen mit Fadli das sehr, sehr gut gemacht hat in der Dreierkette hinten drin. Und die andere Seite der Medaille ist aber natürlich, dass der Anspruch von Borussia Mönchengladbach schon sein muss, dass man auch gegen einen tiefstehenden Gegner mehr Ideen hat. Und sie hatten diese Ansätze, Stöger zwischen den Linien, so 2-3 Mal. Man hat auch gesehen, dass der HSV immer wieder Probleme damit hatte, wenn ein Spieler aus dem Mittelfeld in die letzte Kette des HSV reingelaufen ist. Das haben sie erst in der zweiten Hälfte besser in den Griff bekommen. Aber insgesamt muss ich sagen, fand ich das vor allem von Borussia Mönchengladbach wahnsinnig risikoavers gespielt. Und das ist eigentlich auch das, was bei mir hängen geblieben ist. Plus in der Schlussphase hat fast nur noch der HSV gespielt. Zwischen der 75. Minute und der 90. Minute 60% Ballbesitz HSV, 4-0 Schüsse für den HSV. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, Petra. Wir haben jetzt quasi gerade so mit der Hamburger Sicht so ein bisschen begonnen auf dieses 0-0. Aber aus Gladbacher Sicht hat es doch schon auch ein paar Fragen wieder aufgeworfen. Oder ist das einfach die letzte Saison so fortgeführt?
Ich fand sie früh müde. Ich fand in der letzten Zeit, als dann der HSV aufkam, schien mir Gladbach deutlich zumindest weniger fit zu sein als die Hamburger. Die hatten auch irgendwie noch mehr Kraft in den Beinen. Das war alles so ein bisschen lasch. Der letzte Meter hat gefehlt, so dieser und auch die Idee irgendwie. Also wo war der Mann mit den Ideen? Das habe ich mich den ganzen Spieltag bei ziemlich vielen Spielen gefragt. Wo sind die Spieler mit den Ideen? Ich habe sie jetzt nicht so viel gefunden. Bei Gladbach auch nicht tatsächlich. Und mir war nicht ganz klar, was da noch kommen soll. Also ich fand, Rocco Reitz hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Tatsächlich. Der hat mir richtig gut gefallen. Stöger. Da habe ich mir kurz überlegt, wie viele Spiele der in der letzten Saison gemacht hat. Das waren, glaube ich, nicht ganz so viele. Der hat mir ganz gut gefallen. Und am Ende fehlt immer noch Kleindienst, denke ich. Und da der mindestens noch 6 bis 10 Wochen fehlen wird, glaube ich, dass das für Gladbach schon ein bisschen ein Problem werden würde, den nächsten Spielen.
Ja, vor allem ja, weil ja die Rolle von Kleindienst mehr ist als nur der Empfänger für Flanken, sondern eben der lässt sich ja auch zwischen die Linien fallen. Das brauche ich ja dir nicht erzählen, Petra. Du hast es ja aus nächster Nähe gesehen und wir haben es auch im Rasenfunk damals besprochen. Max, was würdest du denn sagen zu der Zurückhaltung bei Borussia Mönchengladbach? Also auf der einen Seite ja verständlich, erster Spieltag und du willst natürlich auch nicht in Konter laufen, weil das war eindeutig die Ausrichtung des HSV über ganz viele Teile des Spiels. Aber hätte da von Gladbach noch mehr kommen sollen, offensiv, deiner Meinung nach?
Ich glaube, es geht ganz viel darum, was passiert nach dem Vertikalpass. Also man ist schon oft zwischen die Linien gekommen, gerade so über Stöger, hin und wieder auch über Tabakovic oder auch hin und wieder Reitz, der sich so reinfallen lassen hat. Aber die Bewegungen danach, die Pässe danach, die waren meistens sehr ausbaufähig. Und ich habe mich schon im Spiel gefragt, warum das so ist. Und das hat einerseits damit zu tun, dass die Achter von HSV extrem gut im Rückwärtspressing waren. Also die haben immer ja so einen kleinen Abstand zwischen den eigentlichen Gegenspielern gehabt. Und wie sich dann die Spielrichtung dreht hat, dann waren sie natürlich ballnah und konnten praktisch so diesen Zehnerraum, in den sich gerade Tabakovic auffallen lassen hat, dann gut zustellen. Tabakovic hat mich allgemein halt sehr enttäuscht, muss ich sagen. 43% der Pässe sind noch angekommen. Wobei das dann natürlich auch sich aufgrund dieser gruppentaktischen Sachen, die ich gerade angesprochen habe, darauf auswirkt. Also die Ansätze fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Die erste Aufbauphase, aber ab dem Moment, wo der Vertikalpass gespielt worden ist, fand ich es dann eigentlich nicht mehr gut.
Und das führt dann eben zu einem sehr engen Spiel, bei dem dann eben hinten raus, also ja, Gladbach hatte auch noch zwei Chancen, dann in der sechsminütigen Nachspielzeit, aber vor allem der HSV hatte eben so die Schlussviertelstunde in seinen Händen, an seinen Füßen, ich habe es ja schon beschrieben, und man hat auch da gesehen, Merlin Polzin, Petra, hat alles gebracht, was er offensiv noch irgendwie bringen konnte, und es hätte ja auch fast gereicht, es hätte ja fast für den ersten Dreier gereicht, der war es dann am Ende nicht, aber wie hat dir denn der HSV dann so insgesamt gefallen? Wir haben jetzt die Abwehr schon gelobt, was findest du ist zum Sturm, zur Offensive zu sagen?
Also ich empfinde, für einen Aufsteiger, finde ich, haben sie es genau richtig gemacht. Erstmal das ganze Ding zumachen, dicht machen, keine Tore kassieren. Und wenn man merkt, der Gegner ist jetzt nicht so der Burner und auch nicht so schnell unterwegs am Ende und wird müde, dann alles einwechseln, was noch relativ schnell laufen kann. Und dieses, die Offensive am Ende nochmal so richtig auf den Platz zu bringen, fand ich richtig gut. Wohl dem, der die dann auch einwechseln kann und der noch so viel auf der Bank sitzen kann, hat was dir da noch was an Offensive bringt. Ich fand die Herangehensweise für einen Aufsteiger eigentlich perfekt, das so zu machen. Und ich fand sie auch deutlich besser, als im Vorfeld über sie gesprochen wurde. Also ich gebe ehrlich zu, ich habe keine Vorbereitungsspiele gesehen und habe mich jetzt nicht live mit dem HSV beschäftigt, aber ich fand die jetzt bei weitem nicht so schlecht, wie sie teilweise gemacht werden. Also ich finde, da ist schon Potenzial da. Polzin hat sich definitiv auch was überlegt, wie er die ganze Sache angehen möchte. Ich fand schon, dass die auch defensiv deutlich besser gestanden sind, als man im Vorfeld. Also im Vorfeld hieß es ja, die können ja alle nichts. Also die Defensive vom HSV, der werden alle Bälle um die Ohren fliegen, aber so viel flog denen nicht um die Ohren. Ich fand, die standen schon ziemlich gut. Ich tue mich ein bisschen schwer, weil, wie wir es vorhin schon gesagt haben, Gladbach einfach im letzten Drittel, da kam halt nicht viel. Also so großartig Gefahr haben die nicht ausgestrahlt. Und ich bin gespannt, wie es dann aussieht beim nächsten Gegner. Ich weiß gar nicht, ich glaube sogar, sind es nicht sogar die Bayern als nächstes? Ja.
Für den HSV ist jetzt St. Pauli.
Die müssen gegen die Bayern als nächstes, ne? Da bin ich mal gespannt, wie es da ist. Aber du hast halt dies. Ah, oh, das wird lustig.
Mhm. Ja. Ah, das ist das Freitagsspiel.
Absolute, ach, das wird schön. Zwei richtig tiefe Blöcke. Bin ich mal gespannt, was dann da passiert, ob wir dann in der Mitte Tische aufstellen können und alle gemeinsam Kaffee trinken. Also das, da freue ich mich drauf. Das wird gut. Aber ich fand fürs erste Spiel, was willst du mehr? Du hast kein Tor kassiert, du gehst mit einem Punkt nach Hause. Alle sind glücklich. Besser geht's ja nicht. Ich find's gut. Und ausbaufähig ist es auch noch. Aber mir haben sie eigentlich recht gut gefallen, tatsächlich.
Mhm. Max, deine Gedanken zu den beiden Teams?
Nur kleine Ergänzung zu Gladbach. Also ich fand, in der Schlussphase hat man merkt, gerade so nach den Einwechselspielern, dann haben sie nun wieder so Spielen- und Gehenmuster drin gehabt, gerade über Stöger auch. Und ich fand ab diesen Momenten, die man noch sehr selten sieht, dann wurde es sehr dynamisch. Reitz hat da zum Beispiel eine Chance in der 64. Minute. Immer wieder dieses Durchschieben auf die Verteidigungslinie zu, wie gesagt, das hast du schon erwähnt, dann wird es meistens gefährlich. Und um den Übergang zum HSV zum Schlafen, ich fand, die haben auch Dynamik viel über dieses Spiel und Gehen erzeugt. Das hat man auch in der Vorbereitung schon hin und wieder gesehen. Und ich glaube, es geht einfach sehr viel darum, dass man auch Rössing, Lessilet in der Breite ins 1 gegen 1 bekommt. Mhm. Das hat man jetzt heute schon vereinzelt gesehen, auch im tiefen Aufbau immer wieder abgekippt. Der liebt einfach dieses Aufdrehen unter direktem Gegnerdruck. Ich glaube, gegen Scully war es oft. Und ich fand, da hat man schon ganz gute Ansätze gesehen. Gerade nachdem Muheim mit ihm in der Breite rotiert ist, anfangs war noch Muheim in der linken Breite. Ich fand, das hat sich wiederholt zur Vorbereitung, dass der seine Probleme hat. Gerade so im Passspiel, der dreht sehr ungern im Gegnerdruck auf. Und ab dem Moment, wo man das ja nach so einer vierten Stunde getauscht hat, immer wieder andere Akteure in der Breite gewesen, dann wurde es auch im Spielaufbau deutlich drucklösender. Und immer wieder über Sahiti dann auch gute Unterstützungsbewegungen bekommen aus dem Zentrum. Und ich fand, da hat man schon einige Dynamik erzeugt. Aber es gibt, wie gesagt, auch noch einige Luft nach oben. Aber das ist ja ganz normal.
Und für den HSV geht's jetzt eben dann nach dem Spiel gegen St. Pauli dann eben zum FC Bayern. Und dann kommt das Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim. Das hat Petra natürlich schon genau im Blick. Und wenn ihr euch vielleicht wundert, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben hier einen ziemlichen Delay von mir, der in Portugal sitzt aktuell, ist gerade Urlaubssetup, hin nach Deutschland. Also wundert euch nicht, wenn hier manches etwas ein bisschen auseinanderläuft. Aber wir versuchen es zusammen zu behalten, so wie es Borussia Mönchengladbach ja auch versuchen muss. Denn als nächstes geht es jetzt zum VfB Stuttgart, bevor man dann zu Hause gegen Werder Bremen spielt. Also, das war der erste Aufsteiger und der zweite Aufsteiger in Person vom 1. FC Köln, der durfte beim 1. FSV Mainz 05 ran. Und Mainz 05 hat jetzt schon das dritte Pflichtspiel bestreiten dürfen, denn ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, Europe Conference League Qualifikation unter der Woche 1:2 gegen Trondheim. Und auch dieses Spiel gegen Köln, das läuft gar nicht gut für Mainz 05. Erst verletzt sich Hollerbach und dann kommt Nelson Viper rein. Immerhin, der steht jetzt wieder im Kader. Diese Saga scheint jetzt beendet. Dann sieht Paul Nebel vor eine klare Notbremse die rote Karte. Auch Lukas Kwasniok vom 1. FC Köln wechselt offensiv ein, was er hat. Und tatsächlich für den FC funktioniert das. Marius Bülter köpft nach Vorlage von Luka Waldschmidt in der 90. Minute das 1:0. Aber auch für den 1. FC Köln gibt es einen Wermutstropfen. Denn in der Nachspielzeit verletzt sich Ragnar Ache am Knie. Er kann danach gar nicht auftreten, aber vielleicht ist es in Anführungszeichen hoffentlich nur eine Fleischwunde, denn es war ein offener Tritt, den er da bekommen hat. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist da logischerweise noch nichts Näheres bekannt. Petra, du hast dieses Spiel näher mitverfolgt. Da hattest du jetzt nicht so viel Glück, denn es ist nicht so wahnsinnig viel passiert, was ja für den FC die bessere Nachricht ist als für Mainz 05. Wer hat dir denn besser gefallen in dem Spiel?
Mein Spieltag, nein. Ja. Ja, also jetzt wiederhole ich mich nochmal. Ich finde, Köln hat es ganz ähnlich wie der HSV gemacht. Wir machen hinten alles dicht und schauen erstmal, dass wir keine Tore bekommen. Ich fand, auch hier hat es Mainz Köln relativ einfach gemacht, das auch zu schaffen. Ich finde, die haben das wirklich richtig gut verteidigt. Köln, gut, nach vorne ging absolut gar nichts. Aber Aufsteiger, erstes Spiel, finde ich jetzt nicht so schlimm, ne? Das ist immer das Wichtigste. Guck, dass du nicht gleich beim ersten Spiel eine ganze Packung kriegst und alle in die Kabine schleichen, sondern versuch das Ganze so anzugehen, dass du sagst, okay, wir haben Luft nach oben, aber wir können zumindest mal irgendwelche Offensiven aufhalten, sofern es die Offensiven dann gibt. Bei Köln gab's die, bei Mainz gab's die jetzt nicht so. Bo Henriksen hat wenig rotiert im Vergleich zur Conference League. Ich glaube, er hat nur Bell draußen gelassen, tatsächlich. Und ich habe das Conference League tatsächlich zu Teilen auch gesehen und sie hatten da die ähnlichen Probleme und auch bei Mainz, finde ich, hat man gemerkt, die sind müde im Kopf, die sind müde in den Beinen, die haben das schwere Spiel in Dresden gehabt, die haben das schwere Spiel in Trondheim gehabt und jetzt gegen die Kölner. Wieder eine Mannschaft, die hinten dicht steht, wo man gucken muss, habe ich eine Idee, wie komme ich da durch? Die Idee, finde ich, hatten sie jetzt nicht so. Köln hat besser verteidigt als sehr viele andere Mannschaften, die ich an diesem Spieltag gesehen habe. Und die haben meiner Meinung nach, die haben das gespürt. Die haben gespürt, da ist was drin gegen Mainz. Die Mainzer sind nicht so fit, die sind nicht so da, die sind nicht so präsent. Und haben im Grunde wieder das Gleiche gemacht wie die Hamburger. Wir wechseln die Offensiven ein, haben gedrückt. Die kamen nach der Pause, stand Köln deutlich höher als vor der Pause. Die haben deutlich früher gepresst. Und das hat Mainz unheimliche Schwierigkeiten gemacht, zumindest eine Zeit lang. Ne? Mainz kam dann zwar immer wieder bis ins letzte Drittel, aber es hat immer so dieser letzte Abschluss irgendwie gefehlt. Ich habe immer gedacht, okay, ein Stück weit ist es ganz gut, aber es fehlt immer so die letzte Idee und wie kriege ich diesen Ball jetzt noch irgendwie unter. Und wenn aber dann so die spielerische Qualität der Mainzer zum Tragen kam, ne? Also wenn die mal das gespielt haben, was sie konnten und wenn du mal gesehen hast, wie gut die eigentlich im Zusammenspiel sein können und wie gut, was die für eine individuelle Klasse haben, dann hat Köln sofort Probleme gekriegt. Also dann hast du gemerkt, okay, sie kriegen es schlechter verteidigt, sie stehen zwar noch gut, sie sind aber eigentlich immer noch einen Schritt zu langsam, es klappt nicht ganz. Also du hast schon gemerkt, wenn eine Mannschaft richtig aufdrehen kann und richtig aufzieht, dann kriegt Köln, obwohl sie gut gestanden sind, entsprechend Probleme. Ja gut, und dann diese etwas merkwürdige Situation, die ihr mir vielleicht besser erklären könnt, weil ich es nicht so ganz verstanden habe. Also Kraus gegen Hatschi im Strafraum, es ist kein Elfmeter, er trifft ihn. Also der Kontakt war ja da, ne? Also du hast ja gesehen, und ich fand es auch absichtlich. Also ich fand auch, er lässt dieses Bein stehen und drückt dieses Bein nur richtig schön raus, damit er ihn erwischt. Also so habe ich das empfunden. Hab mir dann aber sagen lassen, dass das ganz klar kein Elfmeter wäre. Ich hoffe, ihr könnt mir das erklären, warum nicht. Das Spiel lief weiter und ich hatte das Gefühl, dass es Paul Nebel ähnlich ging wie mir und dass der auch gehofft hat, das riskiere ich jetzt einfach. Eventuell wird das jetzt noch gepfiffen und das ist ein Elfer. Und ich frage mich, ob der diese Notbremse gezogen hätte, wenn er nicht vielleicht das Gefühl gehabt hätte, es wird noch abgepfiffen. Aber das wird er mir nicht erzählen. Wie habt ihr das gesehen in der Szene?
Also ich muss sagen, für mich ist es kein Strafstoß, weil ich finde, es ist zwar der Kontakt da, aber der kann nicht ursächlich fürs Fallen sein. Und das sieht man auch daran, was Cassie daraus macht. Also der liegt dann am Boden und windet sich vor Schmerzen, weil sein rechtes Knie so wehtun würde. Und so stark kann dieser Impact nicht gewesen sein. Und nachdem Tobias Stieler direkt daneben stand, also Tobias Stieler war sehr gut positioniert in dieser Szene, wie übrigens dann auch bei der Notbremse, der hat da einen ordentlichen Sprint hingelegt, muss man ihm wirklich lassen, finde ich das in Ordnung. So wie es auf dem Feld entschieden wurde, reicht auf jeden Fall nicht, um das umzustimmen, okay, dann durch den Videoassistenten. Wäre jetzt meine Meinung gewesen. Ich weiß nicht, was Max von der Szene gesehen hat.
Das Foul an sich kann ich jetzt wenig fachlich dazu beitragen. Ich glaube auch, dass er es sehr gewollt hat, ehrlich gesagt. Aber ich würde eher auf die Szene danach eingehen, weil ich glaube, ein Thema allgemein war bei diesem Spieltag Restverteidigung nach Ecken. Also da habe ich mindestens 5 Szenen gesehen, wo auf einmal extreme Kontersituationen draus entstanden. Und da frage ich mich schon, warum das nicht besser vorbereitet wird. Gerade immer, die versuchen immer so Dreiecksanordnungen, also 1-2 zu machen. Aber wenn Gegner direkt in die Tiefe schieben, dann haben die trotzdem ihre Probleme, weil meistens sehr, ja, eher nicht die schnellsten Spieler, sage ich mal, diese Ecken dann hinten absichern. Und obwohl die eine rote Karte bekommen haben, meins, passiert das in der 82. Minute genau nochmal. Also. Also da frage ich mich dann schon, wie das dann nochmal so passieren kann.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also in dem Fall jetzt bei Mainz 05 war es so ein bisschen so ein physisches Rennen. Wer ist schneller, Kaminski oder Paul Nebel? Aber ob ich dafür jetzt eine Erklärung habe, weiß ich auch nicht, ehrlicherweise. Aber was ich interessant finde, und ich glaube, das zeigt auch nochmal ganz gut, warum Köln den ja schon sehr defensiven Ansatz gewählt hat, den man über weite Teile des Spiels hatte, weil interessanterweise hatte Mainz 05 die größeren Chancen und die besseren Offensivaktionen in Unterzahl dann. Und wenn man sich überlegt, okay, was hat sich da verändert, dann ist es der Raum, den Mainz 05 gegeben hat. Also du hast wieder gesehen, wenn du Mainz 05 einen Raum gibst, in den sie Pässe reinspielen können und dann mit Geschwindigkeit versuchen, diese Pässe vor den Kölnern zu erreichen oder wo sie mit Tempo reindribbeln können, dann spielen die sich was raus. Und ich glaube, das waren auch die Szenen, die du vorhin gemeint hast, Petra, dass man da immer mal wieder gesehen hat, Mainz hat eine Qualität und da hatten sie auch in Unterzahl ihre Möglichkeiten. Und das zeigt nochmal ganz gut, warum Köln so defensiv stand, vielleicht in der ersten Hälfte auch ein bisschen zu defensiv. Mir hat das etwas höhere Stehen in der zweiten Hälfte auch besser gefallen. Und warum sich aber auch Mainz 05 so schwer getan hat, weil Köln das einfach sehr gut gemacht hat. Diese Räume waren nicht da und dann ist Mainz 05 ehrlicherweise gerade sehr viel Nadim Amiri und sehr wenig von anderen Spielern. Oder bin ich da zu kritisch?
Sie haben ihn eben, ne? Also Mainz hat eben Amiri genauso wie andere Mannschaften diesen einen oder vielleicht zwei Unterschiedsspieler haben. Und ich glaube, das trifft nicht nur Mainz. Nimm diesen einen und diese zwei Spieler raus und da haben einige große Probleme, wenn die fehlen. Ich fand es trotzdem erstaunlich, was Kwasniok alles einwechseln kann als Offensive. Fand ich schon ziemlich beeindruckend, was da alles kam. Und dass im Gegenzug natürlich Henriksen alles an Defensiv eingewechselt hat. Also sogar Meloni kam ja zu fast einer halben Stunde Spielzeit, erstaunlicherweise. Und dass sich dann die Räume ergeben, klar. Ich fand Köln auch dann ein bisschen überstürzt, sagt man bestimmt nicht im Fußball. Aber du hast gemerkt, jetzt ist es mehr so dieses Impulsive. Na, jetzt laufen wir alle, jetzt rennen wir alle, jetzt gucken wir alle. Da fand ich, da habe ich so diese Struktur ein bisschen vermisst. Es war, wir werfen jetzt alle nach vorne und alles nach vorne und irgendeiner wird es schon richten, es wird schon funktionieren. Und so haben sich auch die Räume aufgemacht. Also ich glaube schon, dass das auch so ein bisschen Kwasniok-Stil ist. Also dass das auch so seine Philosophie von Spiel ist. Und dass ich Ache natürlich jetzt schon wieder verletzt hat, obwohl er dieses Mal das wirklich extrem unglücklich war durch diesen Tritt. Und ich glaube auch, dass es eine Fleischwunde war, die unter Umständen relativ tief sogar ging bei den Schmerzen, die der hatte. Das ist natürlich absolut tragisch. Wer mir aber auch gut gefallen hat, war Waldschmidt tatsächlich, der ja lange ein bisschen Probleme hatte. Ich weiß gar nicht, seit wann das jetzt geht. Bestimmt schon ein Jahr, oder? Dass es so ein bisschen hakelt bei ihm. Aber der hat mir richtig gut gefallen am Ende. Und ich glaube, Köln, wieder HSV, ich finde es gut. Also ich kann es nicht so super gut begründen, wie Jan Max das kann natürlich. Der macht es viel besser. Aber von der Optik her, also wenn ich mir das anschaue, wenn ich das Spiel fühle, ich fühle Spiele, ich analysiere sie schlecht, aber ich fühle sie. Dann habe ich auch bei Kwasniok in Köln, das Gefühl, dass die schon was mitbringen, ne? Dass die sich was überlebt haben, dass die was mitbringen und dass die zwar in erster Linie versuchen, defensiv super zu stehen, aber dass die schon drauf warten, dass die Glocke klingelt, wann können wir in die Offensive, wann gibt uns die gegnerische Mannschaft die Möglichkeit, jetzt mal in die Offensive zu gehen, und dann haben die auch was auf der Bank, dann haben die eine Alternative und dann können die was raushauen, und das haben sie sicherlich auch anderen Mannschaften voraus. Also ich fand auch dieses Spiel an sich zäh und wird nicht zu meinen Highlights in nächster Zeit gehören, vom Anschauen her. Aber aus Kölner Sicht, besser geht's ja gar nicht, ne, am Ende. Also, du gehst da mit 3 Punkten raus gegen Mainz. Hallo? Was willst du mehr? Und Mainz, glaube ich, die werden Probleme kriegen. Und wenn da was dran ist mit Amiri, dass das noch nicht sicher ist, dass der bleibt, dann weiß ich auch nicht so recht, wie das dann werden soll. Die Dreifachbelastung von Pokal und haben die eigentlich gegen Dresden gewonnen?
Ja.
Fällt mir gerade ein, weiß ich gar nicht.
Traumtor Amiri.
Ja, die haben 1-0 gewonnen.
Die haben gewonnen, ne? Okay, also dann ist es nicht dreifach. Dann ist es nicht. Ja, bitte, was sage ich? Dann ist die Dreifachbelastung, und ich glaube, das könnte für Mainz ein ganz, ganz hakeliges Ding werden tatsächlich.
Aber Dreifachbelastung würde ja auch bedeuten, dass man jetzt dann das Rückspiel gegen Rosenborg am Donnerstag mit mehr als einem Torunterschied gewinnen konnte, denn man muss das 1-2 aus dem Hinspiel aufholen. Wir sind gespannt. Danach geht's zum VfL Wolfsburg. Das sind die nächsten beiden Partien für Mainz 05. Für den ersten FC Köln wiederum geht's jetzt dann ins Heimspiel gegen den SC Freiburg, bevor man dann seinerseits zum VfL Wolfsburg reisen darf. Aber die ersten 3 Punkte dieser Erstligasaison, die hat man ja schon im Gepäck. Das waren die beiden Spiele vom Sonntag mit den beiden Aufsteigern, und jetzt springen wir ganz an den Anfang dieses Spieltags zum Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern und Rasenballsport Leipzig. Es gab 4 Ballbesitz für Bayern und in der 27. Minute auch das 1-0 durch Olise. 5 Minuten später trifft dann Diaz mit einem tollen Schuss zum 2-0 und nochmal 10 Minuten später macht Olise nach Vorlage von Gnabry das 3-0. In der zweiten Hälfte spielt dann Raba besser mit, aber Kane kann in der 64. Minute das 4-0 nach einem Konter erzielen. Kurz darauf trifft Nusa zum 1-4, aber dieses Tor zählt nicht, denn Lukeba hat den Freistoß vorher ganz seltsam ausgeführt. Wir wissen nicht genau, welche Gedanken er da in seinem Kopf hatte. Es war auf jeden Fall keine regelkonforme Ausführung. Es war allerdings auch eine Beugung des Regelwerks, dass da der VAR nochmal zugeschaltet wurde. Aber das habt ihr vielleicht auch im Nachhinein schon mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Ende, ich habe zwar einmal den Kommentar gelesen auf Blue Sky, das sei ja die Druckphase von Leipzig gewesen und wer weiß, was dieses 1-4 geändert hätte. Diese Meinung habe ich ansonsten nirgendwo mehr gelesen. Ich glaube, der Konsens ist dann doch eher, so wichtig war es nicht, denn tatsächlich kann Kane ja dann auch noch 2 weitere Male treffen. Und so endet das Spiel mit 6-0 für den FC Bayern. Max, du hast es dir genauer angeguckt. Jetzt mal abgesehen von dieser kuriosen Szene und der Frage, wie wichtig wäre jetzt dieses 1-4 gewesen? Warum war denn Leipzig überhaupt in dieser Situation, dass man zu diesem Zeitpunkt 0-4 zurücklag?
Ja, also ich glaube, die große Frage oder die große Überschrift über diesem Spiel ist einfach, dass Leipzig Bayern immer den ersten Schritt gewährt hat. Immer die ersten Schritte in der Dynamik gewährt hat und dann einfach auch zu Tode gespielt wurde. Also ich glaube, so kann man es eigentlich zusammenfassen. Und ich glaube, das wird man vor allem aus dem Mittelfeldpressing, also ich hätte Leipzig eigentlich eher aus dem Angriffspressing erwartet, muss ich sagen. Das hat mich ein bisschen überrascht, dass man da bewusst in dieses 4-4-2, 4-1-4-1 zurückgeht. Immer wieder Kaum Pressing-Auslösung, auch der ersten Pressing-Linie, sehr zentrumsorientiert, hat der Bayern immer wieder auch um den Block herumspielen lassen. Und ich glaube, dass da ehrlich gesagt der Hund auch schon begraben liegt. Bayern kam sehr viel über diese direkten Duelle in der Breite, sehr viel vor allem über Luis Díaz, der hat ein exzellentes erstes Spiel gemacht. Und man ließ Bayern auch immer wieder verlagern. Man hatte kein Bestreben, dass man Querpassoptionen in der Dreierkette von Bayern irgendwie zustellt. Die Stürmer haben die Wege der Halbraumverteidiger nicht mitgegangen auf die Ballnahe Seite. Da steht bei mir in den Notizen drei große Fragezeichen. Wahrscheinlich wollte man die bayerischen Achter verfolgen, aber dann ist man immer wieder ins Mittelfeld gezogen worden. Und das war ein großes Problem, weil man immer wieder dann auch diese Rückpässe wegpressen musste und das hat einfach unglaublich Kraft gekostet. Und Bayern konnte sich Leipzig einfach zurechtlegen mit der Zeit.
Hattest du das Gefühl, dass Leipzig überhaupt wusste, was sie tun? Also so ganz ehrlich, ist dir aufgefallen, dass Xaver Schlager die 80% des Spiels wild winkend in der Mitte stand und permanent versucht hat, irgendwie Kontakt aufzunehmen zu seinen Mitspielern? Der hat immer gewunken. Also es haben viele gewunken während der 90 Minuten. Du hattest immer das Gefühl, irgendwo steht einer und winkt und versucht, seine Mitspieler auf sich aufmerksam zu machen und niemand sieht ihn. Also ich fand die so maximal überfordert und hatte das ganze Zeit das Gefühl, also die haben angefangen und dann standen die mal ganz gut. Und da dachte ich, okay, die stehen aber sehr tief für Leipzig, für das neue Leipzig. Vielleicht ist das Ole Werner Ball, kann ich jetzt nicht beurteilen. Und dann dachte ich, schauen wir mal. Und ab dann ging das Winken los und ich hatte das ganze Spiel über das Gefühl, die haben keine Ahnung, was sie zu tun haben.
Ja, also ich glaube, dieses Winken, das war vor allem immer, weil die Achter der Bayern, die sind immer wieder so diagonal praktisch in den Halbraum gerückt. Und Schlager, als Achter war sich jetzt nicht immer ganz sicher, soll jetzt die Flügelspieler das übernehmen oder soll ich mitgehen? Und ich glaube, er wollte, dass das die erste Linie übernimmt, diese Wege mitgeht in die Breite. Sind sie da nicht? Das war dann ein großes Problem, weil Bayern dann immer wieder über diese ausbrechenden Achter auch immer wieder in den Halbraum gekommen ist. Dann immer wieder in die Breite ins 1 gegen 1. Die Achter sind dann anschließend da immer wieder im Halbraum durchgeschoben, hat immer wieder sehr viel Tiefe gebracht, immer wieder dann auch die Achter da mitgezogen von Leipzig. Das hat dann immer wieder das Zentrum geöffnet, für beispielsweise Kane, der dann das ein oder andere Tor auch aus diesem Zentrum, aus diesem Rückraum erzielt hat. Von dem her, auf die Frage zurückzukommen, bin ich mir nicht so sicher, ob die gewusst haben, was sie getan haben. Also Leipzig hat da die ein oder andere Angriffspressing-Szene gehabt. Da haben sie mir eigentlich ganz in Ordnung gefallen, muss ich sagen, weil sie das einfach, glaube ich, auch noch gewohnt sind, dass sie da hauptsächlich rauspressen. Und die Erkenntnis ist eigentlich, dass Mittelfeldpressing für Leipzig noch keine neue Heimat ist.
Nicht wirklich, ne? Die Restbestände, die haben es dann irgendwo noch rausgerissen, ne? Was so übrig war und dann, das war's dann. Ja, so habe ich es auch gesehen.
Und vielleicht
Entschuldige, Max.
Übersetze ich noch kurz.
Ich meinte den anderen Max.
Was Max da gesagt hat, nicht vom Dialekt her, sondern vom Inhaltlichen. Also wenn es hier um einlaufende Achter geht und um durchschiebende Achter, letztlich geht es hier immer um eine Bewegung, die quasi die Spieler machen. Eben in dem Fall Goretzka und Gnabry hat das auch viel gemacht, auch wenn er eher Zehner war, aber ist egal. Die quasi die Bewegung machen irgendwie ins Zentrum rein, da wo es interessant ist. Und wenn sie durchschieben, dann gehen sie eben bis in die letzte Kette rein und dann ist die Frage, wer übernimmt sie? Kann es Bayern schaffen, da einen guten Ball in die Tiefe zu spielen? Gerade Kimmich hat da zwei, dreimal auf Goretzka super Bälle gespielt. Und das sind eben dann immer so Momente, wo eben eine Abwehr ja gut eingespielt sein muss. Und das war sie definitiv nicht. Man kann da auch bei Ole Werner durchaus eine Mitverantwortung sehen. Also Xaver Schlager nominell als Achter aufzustellen bei so einem klaren Sechserprofil ist eine Frage. Aber insgesamt war es eben unheimlich unrund bei Leipzig und es ging nämlich auch die Offensivphasen an. Also man kann es nicht erwarten, dass Diamandé oder Bakayoko, dass die jetzt schon komplett in jeder Situation die richtige Entscheidung treffen, aber dass die Angriffe abbrechen und dann wieder hintenrum spielen, wenn man das die Möglichkeit gehabt hätte, mit Tempo auf Tah und auf Upamecano zu spielen, die ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben, aber du hättest sie noch öfter fordern können, aber die beiden haben jeweils ein-, zweimal Angriffe abgebrochen haben, dann hintenrum gespielt. Und das ergibt natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Also, weil du wirst gegen diesen FC Bayern in dieser Frühform kaum Chancen haben, außer du kriegst sie irgendwie in die berühmte Restverteidigung. Also sprich, mit einem schnellen, konterartigen Angriff. Und das zeigt, dass da schon sehr, sehr viel im Argen liegt. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, Max, und damit würde ich dir nochmal die Möglichkeit geben, von deinen vielen Notizen was zum FC Bayern zu sagen. Gegen diesen FC Bayern, da hätten es wahrscheinlich auch 17 andere Teams sehr, sehr schwer gehabt. Was hat denn die Münchner ausgezeichnet an diesem Freitagabend?
Ja, also ich glaube, es geht jetzt wieder los in der Bundesliga, dass man sich überlegen muss, wie will ich gegen Bayern eigentlich spielen. Lange Zeit war es eher so, dass man sich im 5-4-1 einfach reinstellt. Das hat dann hin und wieder auch ganz gut geklappt, muss ich sagen. Und Bayern macht eigentlich gar nicht so viel anders als letzte Saison, aber sie machen es besser. Das ist so der große Unterschied. Ich finde es immer wieder, mein Bayern ist so ein bisschen der Vorreiter, dass man immer wieder so diese Verbindungslinien, also Innenverteidiger, Außenverteidiger, Flügelspieler bildet. Das fand ich auch wieder gegen Leipzig sehr gut. Gerade auch Leimer, so als dieser Connector zwischen Flügelspieler und Halbraumverteidiger. Das hat sehr gut funktioniert und das dann immer wieder mit diesen Rotationen, auch mit den Achtern. Gerade Goretzka, extrem gutes Spiel gemacht, immer wieder auch zwischen den Linien. Balfien immer wieder auch, Stanisic ist da immer wieder eingerückt. Ich fand, dass Bayern auch sehr viel Seitenverlagerung genutzt hat. Gerade Diaz hat mir da sehr gut gefallen, der ist immer in der Breite geblieben. Und da hast du dann einfach immer wieder diesen Vorteil gegen diese Viererkette, dass du dann auch einfach diese 1 gegen 1 mehr Dynamik gegen den Außenverteidiger aufbringen kannst. Und ich glaube, ein Schlagwort für dieses Spiel ist einfach Dynamik. Bayern war viel dynamischer als Leipzig in allen Spielphasen durchweg. Und nach 15 Minuten habe ich mir notiert, wenn Leipzig dieses Spiel gewinnt, dann übers Umschaltspiel. Also anders war das überhaupt nicht denkbar. Und ich glaube, das ist so dieses Problempunkt bei Bayern auch diese Saison. Die AFAs rücken eben auf in den Halbraum, schieben da auch immer wieder durch und dann ist die Breite offen. Und bei Ballgewinn der Leipziger Außenverteidiger, wo es immer wieder war, dann ist man da auch sehr anfällig. Leipzig hat es aber nicht ganz so gut gemacht, muss ich sagen, nach Umschalten. Die haben diese Breite kaum belaufen, sondern immer im Raum Stürmer durchgespielt lang. Und da war halt dann diese eine Unsicherheit mit Tah auch. Einmal eine Großchance von Openda. Aber ich glaube, dass sich das eventuell auch im Laufe der Saison dann noch beheben lassen könnte bei Bayern.
Eine Frage hätte ich noch, wenn ich darf. Diese Dynamik und diese Intensität, die die haben, ich glaube, die sind über 122 Kilometer gelaufen, kann das sein, die Bayern?
Ja, glaube ich, habe ja gelesen.
Also so wie Kompanie, die über den Platz jagt, mit dem Kader, was denkst du, wie lange geht das gut?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wird ja landauf, laufend ab diskutiert, diese Kaderfrage. Und ich glaube, man hat ja letzte Saison schon gemerkt, dass gerade diese Manndeckung, die ja auch die Bayern spielen, sehr kräftezehrend sein kann über eine lange Phase. Und dass dann auch die Fehler zum Ende der Saison wieder steigen. Von dem her kann man schon vorstellen, dass gerade mit dieser Dreifachbelastung dann, die ja dann ja gerade Ende des Jahres dazukommt, dass es da schon den ein oder anderen Ausrutscher geben könnte. Aber die Frage ist ja, in der Bundesliga, da wird es wahrscheinlich trotzdem reichen. Jetzt geht wieder eher um die Champions League, vielleicht auch um den DFB-Pokal, aber ich glaube, mit dieser Mannschaft, mit dieser Form als auch schon zur Saisonbeginn, da wird jetzt in dieser Liga wenig anbrennen, auch wenn es jetzt der erste Spieltag ist.
Ich möchte nur einen klitzekleinen Zweifel streuen, damit es nicht ganz so tragisch und schlimm wird.
Wer weiß, also die Durchhängerphase, die wird auf jeden Fall noch kommen, auch beim FC Bayern. Die Frage ist halt so ein bisschen, schaffen sie es auch mal andere Spielphasen einzustreuen, also mal weg vom Mann gegen Mann über den ganzen Platz, sondern eben auch mal tiefer stehen, durchschnaufen, mal den Gegner das Spiel machen lassen. Vielleicht war da die Anfangsphase in der zweiten Hälfte so ein leichter Hinweis darauf, da hatten sie ja eher so einen Umschaltansatz. Aber das war eine sehr kurze Phase und man weiß auch nicht so ganz, ob das nicht dann vielleicht auch doch schon durch die deutliche Führung kam, durch das 3-0. Interessant wird es, glaube ich, mal, wenn die Bayern einem 0-1 hinterherlaufen. Da bin ich gespannt, wie es dann wird.
Ja, ich glaube, wie man die Bayern schlagen kann, um auf Petras Frage zurückzukommen, ist gerade so im Angriffspressing sind sie anfällig, wenn man über die Mitte, übers Ablagenspiel kommt. Da war Leipzig einfach sehr schlecht. Stuttgart hat das ganz gut aufgezeigt im Supercup, weil der Bayern einfach anfällig ist gerade über die Achter, die da hin und wieder noch ein bisschen zu lose agieren in dieser Manndeckung. Und dass man da einfach übers Dreieck, über den Torwart, Achter, dann wieder auf den Innenverteidiger zurück, das glaube ich ist so der Way to go. Das Problem ist nur, dass sehr wenig Achter in der Bundesliga die Qualität haben, dass sie dann diesen Pass im direkten Gegnerdruck auch spielen. Von dem her bin ich gespannt, was so die nächsten Spiele bringen für die Bayern.
Ich kann immerhin sagen, es werden jetzt zwei Auswärtsspiele für den FC Bayern. Erst bei Wien Wiesbaden in der ersten DFB-Pokalrunde, die jetzt noch nachgeholt wird. Und dann geht's zum FC Augsburg unter Sandro Wagner. Da wird natürlich ganz, ganz viel Spotlight drauf sein. Ist ja auch das Samstagabendspiel. Also werden wir das alles gut mitbekommen, wie es da läuft für den FC Bayern. Und bei RB Leipzig, da gibt's jetzt schon die erste Krisensitzung oder gab sie schon am Sonntag, nach dem, was zu lesen war. Da geht's jetzt dann weiter zu Hause gegen den ersten FC Heidenheim und dann beim ersten FSV Mainz 05. Mal sehen, wie es da weitergeht für die Leipziger. Und dann hatten wir ja auch noch Borussia Dortmund und deren Start in diese Saison. Und der fand statt beim FC St. Pauli in Hamburg. Und eigentlich sah das ganz okay aus, denn beide haben zwar jeweils eine gute Chance, aber Guirassy ist dann derjenige, der mal wieder seine verwertet, 34. Minute 1-0. Allerdings lässt er danach einen Strafstoß liegen. Vassi, es geht schon wieder los, er hält schon wieder seine Elfmeter in der Liga und das rächt sich dann, als Hontonji in der zweiten Hälfte per Kopf nach einer guten Pressingaktion das 1-1 erzielt. Und dann geht's ab. Erst erzielen Waldemar Anton und Julian Brandt mit einem sehr schönen Treffer. Zwei Treffer für den BVB. 3-1 nach 74 Minuten. War das die Entscheidung in diesem Spiel? Nein, denn eine rote Karte gegen Filippo Mané, die ändert alles. Sinani verwandelt den fälligen Strafstoß und Erik Smith schießt 3 Minuten später danach das 3-3 und so steht's nach 89 Minuten eben unentschieden und Dortmund verteidigt in Unterzahl nur noch. Immerhin kassiert man kein weiteres Tor und kann noch einen Punkt aus Hamburg mitnehmen, aber am Ende, Petra, merkt man, die Saison ist eine neue, die Fragen sind aber die alten. Hat der BVB deiner Meinung nach neue Antworten auf diese Fragen parat?
Also bei drei von 4,5 Spielen, die ich in Gänze gesehen habe, habe ich mich hinterher gefragt, ob ich mir die Sommerpause eigentlich nur eingebildet habe. Es war also auch vom, okay, Fairness halber muss man dazu sagen, dass bei Borussia Dortmund natürlich ein defensives Notprogramm aufgelaufen ist. Ich glaube, noch schwieriger geht's gar nicht mehr. Benze Baini, Mane und Waldemar Anton quasi so als letzter Verbliebener. Und auch Couto hat eigentlich nur, war eigentlich der weniger angeschlagene Außenverteidiger von den angeschlagenen Außenverteidigern und konnte eher noch spielen als Rührsson, der gar nicht spielen konnte. Hat Niko Kovac dann auch nach der Partie, glaube ich, noch gesagt. Also das war schon ein bisschen so defensiv die letzte Rille am Ende. Und für Mane war es das erste Bundesligaspiel. Tatsächlich war vielleicht auch nicht ganz so einfach für ihn. Aber bei mir ist es so, dass ich immer so in 2 von 3 Spielen rufe ich immer in die Monitore, mach die Mitte zu. Das war schon mal so mein, ich denke mir immer, Leute, mach doch die Mitte zu. Gut, St. Pauli hat die Mitte zugemacht und ich hätte eigentlich gedacht, dass der BVB das auch von vornherein weiß, dass es so sein wird, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie damit umgehen konnten oder darauf eingestellt waren oder whatever. Ich fand auch, dass Joe Bellingham große Probleme hatte, damit klarzukommen und St. Pauli hat gemacht, was St. Pauli macht, massiv zugemacht, die Mitte zugemacht, verhindert. Und der BVB hat gar nicht versucht, das dann über die Außen irgendwie hinzukriegen. Die sind immer wieder stur, haben die versucht durchzukommen, was nicht funktioniert hat. Und ich tue mich ganz arg schwer mit der Art von Fußball tatsächlich. Ich finde das immer so, da sind so viele Spieler auf dem Platz, die meiner Meinung nach schon Qualität haben, auch wenn man ihnen das ständig abspricht. Aber wenn ich mir Julian Brandt anschaue, was der für eine Ballbehandlung hat und was der Mann eigentlich alles kann, wenn ich mir Guirassy anschaue, der ja echt die totale Lebensversicherung ist und der VfB, glaube ich, weint immer noch dicke Krokodilstränen, weil genau das, wie würde das bei den Stuttgartern jetzt laufen, wenn sie Guirassy noch auf dem Platz hätten? Kobel hält relativ viel, relativ gut, sie immer wieder im Spiel und ich verstehe einfach nicht, warum, ja, wo die Kreativität herkommen soll. Also das fehlt mir komplett. Ich verstehe auch die Wechsel von Niko Kovac teilweise nicht. Und es scheint immer schwieriger zu werden, gegen diese tiefer stehenden Mannschaften in irgendeiner Form klarzukommen. Und ich glaube ja, dass das nicht leicht ist, aber vielleicht, ich verstehe leider gar nichts davon, aber es gibt ja eine Menge Menschen, die was davon verstehen in so einem Verein. Und da muss ich mir doch überlegen, wie gehe ich das an, dass ich diesen Block knacke, wenn ich schon im Vorfeld, ich weiß es ja, dass ich den vorfinde. Und trotzdem hast du nicht das Gefühl, dass es wirklich funktioniert. Und wir haben uns ja kurz geschrieben während des Spiels, und Max hat mir dann noch gesagt, dass ich mal abwarten soll und dass das schon wird mit der Breite und wie das da so läuft bei St. Pauli. Und prompt fielen ja dann auch die Tore. Und ich dachte mir, ja, gut, der Mann hat recht. Und am Ende geben sie es halt doch noch aus der Hand. Und dieses, mir tut Mani wahnsinnig leid mit dieser regelrechten roten Karte. Und das war alles okay. Also auch ich habe vorher zugehört in der Rasenfunksendung. Das war alles in Ordnung. Ich verstehe das. Aber das hat das Ding natürlich komplett gekillt. Also ohne diesen Platzverweis, ohne diesen Elfmeter, hätten die das schon nach Hause geschaukelt. Aber dann ist St. Pauli natürlich da, sieht die Chance mit einem unfassbar tollen Publikum im Rücken. Und dann erzeugen die am Millerntor einfach eine derartige Wucht. Also ich habe schon den Podcast im Ohr, sorry, das ist ja Millerntor. Die erzeugen so eine Wucht in diesem Stadion. Und nach wie vor packt das der BVB nicht, gegen in dieser Kulisse zu bestehen. Warum auch immer.
Ja, außer also es ist Champions
League. Ich war nicht entzückt nach dem Spiel, muss ich sagen. Wie so viele andere auch. Und vor allem bin ich nicht entzückt, weil, ja gut. Ja, okay. Aber ich sehe die Lösung nicht, ne? Also ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt nächste Woche anders wird. Ich sehe einfach die Lösung nicht, aber vielleicht seht ihr die Lösung, an was es liegen könnte, was man anders machen könnte.
Ich glaube, das St. Pauli-Spiel war eine kleine Fortsetzung jetzt vom Essen-Spiel, so von der Gefühlswelt her auch. Gegner, der wo aus einer Fünferkette heraus verteidigt. Und ich frage mich zunehmend, ob Kuoto in der rechten Breite ehrlich gesagt der richtige Mann ist oder wer auch die Alternative dafür wäre. Ich bin jetzt im Kader beim BVB nicht so im Bilde. Ich weiß nicht, Petra, siehst du da eine Alternative für?
Könntest du mal mit Adeyemi versuchen. why not? Also gut, ich bin Rias ein Fan, muss ich ehrlich zugeben. Und ich denke mir, dass er in manchen Spielen einfach genau diese Intensität und dieses Wühlen und diesen Kampf gibt, der mir bei Couton auch oft fehlt. Aber der konnte halt nun mal nicht. Und ich glaube, sonst gibt der Kader nicht mehr viel her. Ich wüsste nicht, wen ich da hinstellen würde tatsächlich im Moment.
Ja, weil ich denke mir oft, der arme Mann, der ist überhaupt nicht der Spielertyp für das, dass er immer in der rechten Breite ist, eins gegen eins suchen muss. Aber er wird da immer wieder reingejagt. Und das Problem ist halt einfach beim BVB, dass auch die Unterstützung fehlt. Also die Achter schieben kaum mit. Immer wieder Bayer schiebt zwar aus, aber ist immer wieder isoliert. Gyrassi kaum Unterstützungsbewegungen Richtung die Breite. Und dann sieht man halt extrem viel lange Bälle. Und ich glaube, wenn ich BVB-Fan wäre, man hat ja nicht den Anspruch, dass man dann so einen Fußball spielt. Also kann ich da sehr gut verstehen.
Ja klar, das ist ja der Punkt, ne? Also im Grunde spielst du ja eine Art Underdog-Stil. Und das kann ja wirklich nicht dein Maßstab sein, dass du das machen möchtest. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das unter Kovac besser wird. Ich habe eher das Gefühl, das wird immer schlimmer. Ne? Also ich bin da tatsächlich genauso hilf- und ratlos wie viele andere auch. Und im Moment, klar, musst du sagen, man hat jetzt dir fehlt natürlich am Aufbau auch ganz viel, ne? Also Schlotterbeck fehlt, finde ich, brutal. Also da geht halt gar nichts mehr im Aufbau, seitdem der nicht mehr da ist. Und ich sehe nicht, wer das auffangen soll. Und ich bin ja ein Meier-Fan tatsächlich. Meier hat ja eine ganz andere Spielweise. Und Meier zum Beispiel tut relativ viel für den Aufbau. Das ist nicht Kobels Ding. Also da wird dir Kobel nicht noch einen zusätzlichen Aufbauspieler machen. Also ich sehe es nicht vor mir. Ich weiß nicht, was ich da ändern könnte. Und ich habe auch nicht das Gefühl, so kadertechnisch, wobei Sebastian Kehl ja heute gesagt hat, irgendwie, was hat er gesagt? Das ist jetzt noch nicht das Gelbe vom Ei, da kommt noch was irgendwie. Sie planen noch. Aber ich, ja, da fehlt so vieles. Ich weiß es nicht. Woher nehmen?
Obwohl ich finde, dass es schon hin und wieder ganz gute Ansätze gibt hin und wieder. Also Sabitzer bricht hin und wieder so ja neben den Innenverteidiger ab oder aus. Da finde ich, dann ergibt sich schon ganz was anderes. Aber man sieht halt einfach, dass es sehr viel Stückwerk ist. Also
das ist einfach so die konstant. Ja. Ne? Er hat schon, der kann ja was. Die können ja alle was. Das ist ja der Punkt. Ne? Und auch Sabitzer hat ja wirklich in jedem Spiel 1, 2, 3 richtig gute Momente. Aber es zieht sich nie durch. Also es geht nie über ein ganzes Spiel und manchmal verstehe ich natürlich auch die Wechsel nicht mit Matcher. Gut, Matcher ist ein anderes Thema, den kann ich eh nicht ab. Aber ja, ich verstehe auch viel zu wenig davon, dass ich mich jetzt hinsetzen könnte und den Kader nehmen und Hütchen spielen und sagen, hier nimm den oder nimm den. Ich wüsste das tatsächlich auch nicht. Und mir fehlt immer die Konstanz. Also du hast, ob das Adeyemi ist, ob das Gerassi ist, ob das Brand ist, super Moment, total genial. Und dann tauchen sie wieder ewig lange ab. Und dann war's das wieder. Und wenn es dann wirklich klemmt hinten raus, dann sehe ich niemanden, der jetzt mal das Zepter in die Hand nimmt fürs Phrasenschwein und mal versucht, einfach die Verantwortung zu übernehmen und zu gucken, komm, jetzt machen wir das nochmal. Und das fehlt mir. Mir fehlt da so viel. Ich bin verzweifelt. Helft mir.
Naja, also man hat halt auch ganz gut gesehen, finde ich, an dem, was Robert Kovac in der Halbzeit gesagt hat, was das Problem ist und auch der große Unterschied zwischen Dortmund und Bayern. Also beide bespielen ja oft tiefstehende Fünferketten und Robert Kovac hat darüber gesprochen, wir spielen den Ball oft in den Fuß, wir spielen nicht in den Raum, wir müssen noch mehr Dynamik, wir müssen mehr hinter die Kette kommen und da kommt man aber zu etwas, also sprich Dinge, die wir gerade besprochen haben mit, sie spielen oft ein 3-gegen-3 aus, die Achter haben irgendwelche besonderen Läufe, die schwierig aufzunehmen sind für den Gegner, du bekommst so immer wieder deine Spieler ins 1-gegen-1 auf den Flügeln, das sind alles Aspekte, die spielen bei diesem BVB unter Niko Kovac aus unterschiedlichen Gründen keine Rolle. Und es lenkt aber, finde ich, auch sehr gut den Blick darauf, was eben St. Pauli so gut gemacht hat. Also natürlich, Dortmund hat Probleme gehabt. Dortmund hätte dieses Spiel aber vielleicht dennoch gewinnen können. Die Wirkung dieses Platzverweises, die kann man nicht unterschätzen. Aber St. Pauli hat ja auch ein fantastisches Spiel gemacht. Und St. Pauli hat eben ganz, ganz viele Dinge dem BVB proaktiv weggenommen. Also wenn ich mir angucke, wie Erik Schmidt versucht hat, immer wieder vor Gerassi zu kommen, wenn er nach vorne verteidigt hat. Einmal spitzelt er ihm sogar vorher den Ball noch weg, bevor Gerassi diesen Ball bekommt. Wenn man sieht, wie sie es immer geschafft haben, das Zentrum dicht zu bekommen, egal wie der BVB da versucht hat, reinzuspielen. Und das, finde ich, lenkt eigentlich den Blick nochmal auf St. Pauli. Max, du hast gerade schon angesetzt zu antworten. Vielleicht schaffst du es, deine BVB-Antwort aus Sicht des FC St. Pauli zu formulieren, denn die sollen ja hier nicht zu kurz kommen.
Ja, also ich glaube, die haben einfach sehr gut verstanden, oder auch in diesem Spiel, wie man jetzt die BVB einfach, wie man es ihnen schwer machen kann. Also einerseits, indem man diese Abkippbewegungen verfolgt gegen den Ball und andererseits mit dem Ball, wie man den Zwischeninnenraum besetzt und auch aufmacht. Also einerseits aufmacht über die abgebenden Achter, die dann die Achter des BVBs mitziehen und dadurch geht einfach der Zwischeninnenraum auf. Hat man immer wieder lang gesucht, auch über den Torwart. Das hat sehr gut funktioniert. Dortmund dann einfach extreme Probleme im zweiten Ball. Ich fand gerade ein Matcher, den Wechsel habe ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so ganz verstanden. Und dann auch im letzten Drittel, gerade Benze Baini, also im Herausverteidigen gegen, ich glaube, Hudonji war das, immer wieder extreme Probleme, weil St. Pauli einfach sehr gut versteht.
Sens hat den gepresst, Benze Baini. Genau. Also die haben dazugelernt. Also du hast genau gemerkt, die haben dieses letzte Spiel gegen Dortmund, das hatten die noch sehr wohl auf dem Schirm und die haben echt dazugelernt. Und diese Viererkette, die hat einfach das Ding so in die Breite gezogen, dass da echt nichts mehr ging. Und Sens hat ständig Benze Baini gepresst, der damit bekanntermaßen sowieso relativ schwer klarkommt. Also das fand ich sehr eindeutig tatsächlich. Und die konnten sich mit dieser, wenn dann diese vordere Viererkette von St. Pauli, damit kamen die überhaupt nicht klar. Also mit diesem Pressing kamen die nicht zurecht. Und außen ging dann gar nichts mehr.
Also ich habe Statistik gesehen, Sprints gegen die Spielrichtung, also nicht in die Richtung, wo man selber spielt, sondern praktisch in die andere Richtung, ist immer ein Zeichen dafür, dass man sehr schnell gegen den Ball wohin laufen muss, sehr schnell auch umschalten muss. Und da hat Dortmund 74 gehabt und ich glaube St. Pauli um die 30, also fast doppelt so viel. Und eigentlich, wenn man Underdog ist, also eigentlich ist es andersrum. Und es ist wie gegen Essen gewesen, extreme Probleme in der Restverteidigung von Dortmund wieder, extrem anfällig, Anton immer wieder in den Zehnerraum geschoben auf Sinani, aber die Halbraumverteidiger auch extrem breit, also Zentrum immer wieder anfällig. Und da muss man einfach immer wieder dann diese Sprints einfach machen gegen die Richtung. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, wieso am Ende dann ein 3-3 rumkommt, wieso man diese Ruhe dann zu Ende des Spiels nicht mehr hat. Also ich glaube, das zieht sich ja auch durch, oder?
Na gut, die Dortmunder sind ja auch nie wirklich in die Zweikämpfe gekommen. Ich glaube, die vor allem am Boden hat St. Pauli zwei Drittel der Zweikämpfe gewonnen. Also die haben auch dieses, und das zieht sich ja auch wieder durch die letzten Jahre wie ein roter Faden, ne, dass Dortmund einfach nicht in die Spieler kommen nicht in die Zweikämpfe. Wenn du die entsprechend aggressiv anläufst und wenn du diesen Zweikampf wirklich annimmst, dann wird der Dortmunder am Ende meistens zurückziehen. Also die kriegen diese Zweikämpfe, das kriegen die nicht hin. Und dadurch holst du den Gegner ja auch immer wieder rein. Ne? Also jeder Zweikampf, den du verlierst, denkt sich der andere, ja, wir kriegen die, wir haben die. Und dann entwickelt sich eine entsprechende Dynamik und das kriegst du nicht mehr eingefangen.
Ja, ich fand auch sehr, beim 3-3, glaube ich, war es, dass Dortmund extremes Problem in der Boxverteidigung im Rückraum hat. Weil einfach es zwei Teile sind. Einerseits zockt Gyrassi praktisch vorne auf dem langen Ball nach Ballgewinn. Mhm. Aber andererseits will man auch sehr tief verteidigen. Und das war auch schon gegen Essen ein Problem. Und St. Pauli hat das gewusst und hat immer wieder diesen Rückraum, diesen Zehnerraum besetzt. Und dann profitiert man halt davon und schießt dieses 3-3. Und da frage ich mich dann aber ehrlich gesagt schon aus der Sicht von Dortmund, wieso man dann diese einfachen Hebel nicht benutzt. Also das sind ja keine schwierigen Themen.
Ja, ich glaube ehrlicherweise, dass da halt dann auch wirklich viel St. Pauli mit dazu kommt. Also St. Pauli hat halt sehr, sehr viele Dinge sehr, sehr gut gemacht in diesem Spiel. Also auch quasi die taktische Beobachtung zu deiner Statistik der gegenläufigen Sprints. Nach Ballgewinn, vor allem in der ersten Hälfte, hat St. Pauli immer den langen Ball gespielt, weil sie damit den BVB immer wieder in die Rückwärtsbewegung gebracht haben und weil sie die Geschwindigkeit von Hutonji so ausspielen konnten. Und das hat ja auch in der einen Szene, wo er alleine auf Kobel zuläuft, auch schon sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist, glaube ich, eben das, was man dann aus diesem einen Spiel mitnehmen kann. Also wir haben jetzt viel über Dinge gesprochen, die generell beim BVB zu sehen sind und die generell St. Pauli gut macht. In diesem einen Spiel hast du gesehen, St. Pauli hat sich weiterentwickelt. St. Pauli war, wenn auch unter besonderen Umständen, in der Lage, zurückzukommen in einem Spiel, das schon verloren schien. Und St. Pauli, also ich will jetzt nicht den Gag machen, dass sie jetzt schon irgendwie mehr als 10% ihrer Tore der Vorsaison geschossen haben, aber immerhin, glaube ich, nimmt es so ein bisschen den Druck jetzt weg, dass man jetzt hier schon mal dreifach getroffen hat und man eben gut jetzt dann ins Nordderby gehen kann gegen den HSV. Und es dementsprechend auch wieder ein Spiel ist, bei dem der Druck eindeutig verteilt ist. Also St. Pauli macht das sehr, sehr gut. Können sich auch bei Bassi bedanken. Mit dem gehaltenen Strafstoß hat sicherlich auch noch eine Rolle gespielt. Und jetzt geht's relativ entspannt, so entspannt es irgendwie sein kann, ins Derby gegen den HSV am Freitagabend und beim BVB wiederum. Da ist jetzt logischerweise schon Druck drauf, so wie es immer ist beim BVB. Und das wird jetzt gegen den ersten FC Union Berlin zu Hause und dann gegen den ersten FC Heidenheim auswärts auch nicht so viel einfacher werden. Also ich möchte nochmal das wiederholen, was ich in der Saisonvorschau gesagt habe. Die tiefstehenden Gegner, die kommen genau jetzt. Und die Möglichkeiten, die zu bespielen, die muss man jetzt finden. Und ob das dann immer der Ball in den Raum ist, ich weiß es nicht. Aber wir werden es uns genau angucken. Und so angeguckt haben wir uns auch das Spiel zwischen Leverkusen und Hoffenheim, denn bei Leverkusen, da lohnt ja auch tatsächlich ein zweiter Blick, denn da hat sich sehr, sehr viel verändert und das war auch in dieser Partie früh zu sehen. Lemperle trifft nach Anpfiff nur den Pfosten, aber dann macht's Kwanza auf der anderen Seite sehr, sehr viel besser und köpft in der 6. Minute nach einer Vorlage durch Freistoß Grimaldo zum 1-0 ein und er feiert den Treffer mit dem Jubel von Jogo Jota. Fisnik Aslani kann allerdings eine 25. Minute ausgleichen und indirekt dann in der 52. dann auch das 2-1 von Tim Lemperle auflegen. Das heißt, Hoffenheim dreht dieses Spiel. Leverkusen tut sich schwer, Leverkusen hat wenige Chancen und am Ende, Max, verliert Leverkusen diese Partie mit 1-2. Danach hat Erik ten Hag gesagt, Fußball ist kompliziert, das geht nicht von einem Tag auf den anderen, wir haben noch viel Arbeit vor uns. Und Marc Flecken hat danach gesagt, nicht alles ist schlecht, aber es war auch nicht viel Gutes. So etwas braucht Zeit. Wir können da nur um Geduld bitten. basierend auf diesem Spiel, wie viel Geduld brauchen wir denn da noch?
Ja, also ich glaube, man hat in diesem Spiel einfach sehr gemerkt, dass hier zwei Welten aufeinander treffen. Also einerseits die Welt von Xabi Alonso, die Vorwelt sozusagen, und die Ist-Welt von Erik ten Hag. Das sind zwei, ja nicht komplett verschiedene Ideen, aber es sind schon zwei sehr verschiedene Ideen. Und man hat einfach gemerkt, dass viele Sachen schon jetzt von Erik ten Hag adaptiert wurden. Es ist jetzt viel mehr Positionsspiel drin, also viel starreres Positionsstrukturieren. Spielt viel mehr um den Block herum, bei Xabi Alonso viel mehr in den Block hinein, also in den direkten Gegnerdruck hinein. Das sieht man jetzt viel weniger, vielleicht auch dadurch bedingt, dass Florian Wirtz, der da der Hauptakteur davon war, nun in Liverpool ist und nicht mehr bei Leverkusen. Aber bedingt dessen, dass jetzt nun auch neue Spieler da sind, und ein neuer Trainer, befürchte ich, dass wir jetzt schon ein, zwei Wochen mindestens brauchen, bis wir noch mehr sehen. Also man hat ja gesehen, die Testspiele, die sind noch nicht so aussagekräftig. Also die Mannschaft, die muss jetzt wirklich auch erstmal auf Wettkampfniveau reifen, denke ich.
Und wie gefällt dir diese neue Welt des Erik ten Hag? Weil auf der einen Seite liegt es ja nahe, dass du Florian Wirtz ist nicht zu ersetzen. Deswegen ist dieses in den Druck reinspielen sehr, sehr viel leichter gesagt als getan. Aber der Shift, also die Veränderung, ist ja doch eine große.
Ja, man hat gesehen, dass Ibrahim Matza so ein bisschen der Ersatz für Flo Wirtz ist. Aber halt, er ist ein ganz anderer Spielertyp. Also er liebt es eher, das Spiel vor sich zu haben, als den Gegner hinter sich. Und das hat man auch gemerkt in seinen Läufen. Also so beim Abstoß weg, da ist er immer wieder in die Breite so ausgerückt, auch so in dieser Verbindungslinie, die ich heute bei Bayern schon mal angesprochen habe. Das macht jetzt Leverkusen auch, weil es ein bisschen ähnlicher Fußball ist, so Company, Ten Hag, die sind aus einer ähnlichen Schule. Und wie gefällt mir das? Also ich finde, man hat heute schon, man hat gestern schon sehr die Problempunkte gemerkt. Hoffenheim hat das natürlich auch sehr gut gemacht, aber ich denke mir oft, wenn ich jetzt, oder habe mir oft gedacht, wie ich das Spiel gesehen habe, spielt halt endlich mal in den Druck. Und das kam einfach nie. Und ich weiß nicht, ob die da irgendein Verbot auferlegt bekommen haben von Ten Hag, was es ja gibt im Positionsspiel, oder ob die Spieler einfach nicht mehr machen. Weil hin und wieder hat man dann auch das Spiel in den Druck gesehen. Über Garcia vor allem, der da ein wundervoller Spielertyp ist. Also wirklich genial, auch im Gegnerdruck. Hat man vor allem beim Abstoß gesehen, immer wieder über den Dritten, also über den freien Spieler dann aufgelöst. Ich würde mir das noch öfter wünschen, aber bisher, muss ich sagen, hat mir das alte Leverkusen besser gefallen. Aber man, ja, diese Frage stellt sich eigentlich nicht.
Ja, gut, klar, stimmt. Diese grundsätzliche Entscheidung haben sie getroffen. Aber was würdest du denn sagen? Das eine ist ja quasi die Offensive und da muss man sagen, da war noch nicht so viel zu sehen, außer eben Standardsituationen von vor allem Grimaldo. Das war eigentlich somit das wichtigste Offensivmittel, vor allem in der ersten Hälfte. Das andere ist aber ja die Defensive. Und wenn ich mir da zum Beispiel das 2:1 anschaue von Hoffenheim oder auch das 1:1, bei beiden Toren kannst du natürlich auch sehr gut die TSG-Perspektive positiv erzählen. Aber die waren ja dennoch auch zu verteidigen, beide Treffer. Und vielleicht kannst du beim 2:1 noch sagen, das ist jetzt ein bisschen Pech, was auch mit dabei ist. Aber das 1:1 ist ja in einer Schärfe herausgespielt durchs Zentrum hindurch. Das darf dir doch eigentlich auch in einem solchen Umbruch nicht passieren. Oder bin ich da jetzt zu kritisch?
Ja, ich habe mal schon relativ schnell in dieser Partie gedacht, dass die überraschend große Probleme in der Struktur und der Verteidigungslinie haben. Also wirklich, wirklich extreme in den Zwischenräumen, im Herausverteidigen. Da ist kaum Auffüllen, auch wenn einer rausgeht aus der Kette. Das ist eher sehr Stückwerk noch. Also da ist dann als 1:2 auch folgerichtig gefallen. Und ich muss allgemein sagen, so dieses Mittelfeldpressing, dieses 5-2-3, das ist allgemein noch ein großes Thema. Und das hat man auch sehr gemerkt. Also die haben immer wieder dann gegen diesen Dreieraufbau von Hoffenheim mit hin und wieder mit tiefen Flügelverteidigern, einerseits mit den Außenspielern der ersten Linie, aber auch mit den Achtern rausgeschoben. Das, glaube ich, war nicht so geplant. Die Achter haben dann immer den Raum im Zentrum geöffnet und den hat dann Hoffenheim immer wieder gesucht, immer wieder über Abkippbewegungen gesucht, wo der Raum dann auch sehr groß war dafür. Und damit er hatte die Verteidigungsprobleme. Ich glaube vor allem auch Hincapier hat da sehr große Probleme gehabt, gegen Aslani vor allem. das hat dann nicht so gut funktioniert. Also da merkt man schon noch sehr, dass die Eingespieltheit fehlt. Und was mir gut gefallen hat, um vielleicht das auch zu sagen, also ich fand, die haben sehr gut auch die Querpässe und Rückpässe unterbunden über Schick. Das war zwar auch schon ein Merkmal unter Alonso, aber man hat Hoffenheim sehr gut auf der einen Seite abschneiden können. Also die haben dann nicht verlagern können oder so. Die haben dann schon auf dieser Seite bleiben müssen. Das war positiv, aber der Vertikalpass wurde eben immer zugelassen. Das ist der Negativpunkt. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, das wird schon noch sehr viel Zeit brauchen.
Was denkst du, was Tah, der Abgang von Tah mit Leverkusen gemacht hat? Ich bin mir nicht sicher, ob der wird ja oft ein bisschen unterschätzt. Also der wurde ja auch viel kritisiert und ist der gut genug für die Bayern? Und wie hat man das gemerkt, dass der nicht mehr da ist? Ich habe nämlich das Spiel nicht gesehen.
Ja, also man merkt halt jetzt schon ein bisschen, dass so ein also Halbverteidiger und mittlerer Innenverteidiger in der Dreierkette, das sind wie immer zwei verschiedene Arten von Spielertypen. Und mit Tabsoba, da hat eher jemand gespielt, der für mich eher Halbverteidiger ist. Und Tah, das war halt ein mittlerer Innenverteidiger in Reihenform. Also das ist halt eine Rolle, da muss ich sehr viel ausweichen, muss sehr viel einschieben, muss sehr viel Übersicht haben, was vor mir passiert. Ich befürchte, dass es Tabsoba nicht hat oder nicht in der Form wie Tah hat. Und ich würde wirklich nicht unterschätzen, was Tah kann, gerade in diesem Scanning, was passiert vor mir. Da ist er schon sehr gut. Also bei ihm ist ein bisschen so die Bewegung der Antritt das Problem von Tah. Das hat als Tabsoba nicht das Problem. Aber ich glaube schon, dass es definitiv eine nicht kleine Rolle spielt, ja.
Okay, dachte ich mir. Danke. Das war der Mutti-Finger.
Und dann haben wir aber ja auf der anderen Seite auch noch die TSG-Sicht auf dieses Spiel. Wir haben sie jetzt indirekt immer mal schon wieder gelobt, Max, eben für die Entstehung zum Beispiel der Tore, das Vertikalspiel, also dieses Steilklatsch-Tief, was da zum 1:1 geführt hat, das war ja fast schon bilderbuchmäßig. Auch Hoffenheim allerdings geht nicht nur freudestrahlend aus diesem Spiel raus. Machida hat sich schwer verletzt am Kreuzband. Da wird jetzt auch deswegen nochmal wahrscheinlich auf dem Transfermarkt etwas passieren müssen. Auch Burcher musste ganz am Schluss nochmal wohl angeschlagen raus, konnte man nicht so genau sehen. Aber von diesen Personalien abgesehen, was hat denn bei Hoffenheim besser geklappt als in der letzten Saison?
Also wie ich jetzt diese Ansetzung gesehen habe, da haben wir gedacht, okay, Leverkusen, die werden wieder, also mit Wissen aus der letzten Saison. Ich hätte jetzt das Spiel genau andersrum erwartet, muss ich sagen. Vielleicht ein bisschen naiv gedacht. Also Hoffenheim war viel dynamischer im Ballbesitz, so aus diesem 3-3-4-2 Aufbau. Gute Freilaufbewegungen in der Breite, gerade von Bernardo auch. Der hat mir sehr gut gefallen in diesem Partie, gerade die linke Seite. Konnte sich immer wieder von Marza lösen, der so Flügelspieler war im Mittelfeldpressing. Und dadurch war immer wieder der diagonale Passweg auf Grammaric inzwischen Linienraum frei. Also der hat mir auch sehr gut gefallen in seinem Freilaufen. Und ich fand allgemein von Bernardo, der immer so diesen linken Halbverteidiger gegeben hat, die Pässe, auch die Diagonalpässe auf Fink Aslani auf der rechten Seite, also so Seitenverlagerungen, die eben genau diese Schwäche von Leverkusen bespielt haben in der Verteidigungslinie, die waren exzellent. Also die waren wirklich genial. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, war dieses Spielen und Gehen. Also ich spiele den Pass und dann schiebe ich sofort in die Tiefe. Hat man gerade an der linken Seite mit Bernardo und Bilal Touré immer wieder gesehen. Das hat mir extrem gut gefallen. Auch die AV-Schieben ins letzte Drittel mit. Geben die drücklösende Option. Ball werden wir durchgeschoben in die Box. Einfach sehr viel Dynamik erzeugt. Lemperle immer wieder im Zwischenlinienraum abgekippt. Überraschend gutes Wandspiel auch hin und wieder. Hätte ich jetzt nicht erwartet, ist eigentlich nicht so der Spielertyp dafür, aber hat sich anscheinend in dem Bereich ein bisschen fortentwickelt. Abdullahu hat hin und wieder rotiert mit Bernardo eben. Diese Rotationen haben mir eigentlich auch gut gefallen, weil das auch noch mit dem Passspiel ein bisschen eine andere Visite gegeben hat, weil der gerade so was den Pass in den Druck hinein ein bisschen eine andere Option bietet, wie jetzt Bernardo zum Beispiel. Also Hoffenheim spielt jetzt auch gern in den Druck hinein mit Ilzer. Also eigentlich das, was man jetzt eher von Leverkusen gewöhnt war. Und deswegen diese Adaption, diese mehr Dynamik, was man von Hoffenheim sieht, die gefällt mir sehr gut.
Hat sich ja auch im Pressing gezeigt, also mit dem hohen Pressing hat man da Leverkusen durchaus vor Probleme gestellt, und wenn es dann doch mal Chancen für Leverkusen gab, dann hat man ja immer noch Oliver Baumann, der hat auch 2, 3 gute Paraden rausgeholt, und so konnte eben Hoffenheim sein Auftaktspiel gewinnen, den ersten Dreier sammeln, und dementsprechend geht man jetzt ein bisschen entspannter ins Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, bevor man dann an die alte Försterei reisen darf am dritten Spieltag. Für Leverkusen wiederum geht's jetzt dann zu Werder Bremen. Das hat nochmal ganz eigene Probleme, reden wir ganz am Ende der Sendung drüber, bevor man dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt wieder ein interessantes Heimspiel hat. Also ich bin sehr gespannt, wie viele Wochen das dann noch braucht, dass man hier klare Schritte nach vorne bei Leverkusen sieht. Schritte nach vorne, die haben Union-Fans nicht unbedingt erwartet vor dieser Partie gegen den VfB Stuttgart. Und was soll man sagen? Auf die eine Art und Weise tritt auch Union auf der Stelle, denn Union macht Union-Dinge. Man hat 25% Ballbesitz, man hat 8-21 Schüsse, aber man gewinnt das Spiel. Und zwar einmal in der 18. Minute und dann in der 3. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte gegen einen VfB Stuttgart, der zwar verkürzen kann, und das auch sehenswert, durch Rückkehrer Thiago Tomasch in der 86. Minute, aber der VfB kommt darüber hinaus nur zu einem Abseitstor von Nick Woltemar in der 96. Und dementsprechend gewinnt eben Union seinen Auftrag, und für den VfB Stuttgart beginnt diese Saison ernüchternd. Petra, du hattest die Ehre, auch dieses Spiel analysieren zu dürfen. Und ich habe das Gefühl, als du vorhin davon gesprochen hast, es gab Partien, wo du den Eindruck hattest, gab es überhaupt eine Sommerpause? Die müsste doch mit dazugehört haben.
Ja. Zu 100%, ein Träumchen. Vermutlich sitzt Alexander Werle immer noch an der alten Försterei und blockiert die Kabinentür zu. Und die dürfen nicht in den Bus, bis sie ihm sagen, warum sie dieses Spiel nicht gewonnen haben. Und dann sitzen die wahrscheinlich in der Woche noch da. Ich fand, also es war wirklich ein Spiel, das habe ich schon mal gesehen in der letzten Saison. Das ging damals 1-0 für Heidenheim aus tatsächlich. Ich habe nicht verstanden, also ich fand es erstmal ziemlich bemerkenswert, dass Sebastian Hoeneß mit 3 Angreifern, dass er alles auf den Platz gebracht hat, was er hatte mit Demirovic und Woltemade, der ja immer noch da ist, und auch noch Dennis Undav. Und ich habe nicht ganz verstanden, warum er gegen Union, die ja auch diese massierte Geschichte haben und auch das Zentrum zumachen, warum er sich dann so der Flügel beraubt. Also warum er es nicht wenigstens mal versucht. Also ich fand die, ich kann es natürlich nicht sonderlich gut erklären, vielleicht kann das Max nachher, aber mir hat die Taktik nicht eingeläutet, weil ich finde, man hat relativ schnell gemerkt, dass es nicht funktioniert. Also dass die sich da echt totlaufen, und er hat wahnsinnig lange gebraucht, bis er da irgendwas geändert hat, und ich fand das sehr spät. Ich glaube erst 65. Minute oder so, dass er dann Thiago Tomasch gebracht hat. Das habe ich tatsächlich nicht verstanden. Er hat sehr lange diesen Matchplan festgehalten, der aber nicht wirklich funktioniert hat. Ich fand's, ja, Rothe hat's ja tatsächlich in die Dreierkette geschafft. Das sah ja auch nicht ganz so gut aus letzte Saison. Also dann da hatte ich das Gefühl, er ist ziemlich raus bei Baumgart, und dann hat, glaube ich, gleich im ersten Spiel war er damals ein ganz grober Schnitzer. Also der hat es in die Dreierkette geschafft bei Union. Und ja, Union macht Union Dinge. Und diesmal hat Union Dinge sehr gut gemacht. Ich fand mit Ansa natürlich, der Typ hat so viel Wucht. Damit kam die Stuttgart überhaupt nicht klar. Also auch wie der Stiller stehen lassen hat, das war, da ging gar nichts, ne? Also die konnten auch dieser Wucht wieder nichts entgegensetzen. Ich fand, ein Stück weit hatten die auch ein Dortmund-Problem, was die Zweikämpfe und die Körperlichkeit betraf. Also da sind sie auch überhaupt nicht damit klargekommen. Ich fand sie sehr passiv. Also ich fand sie auch damals gegen Heidenheim sehr passiv. Man hatte nie so das Gefühl, es hat immer so auch wieder dieses letzte Ding gefehlt. Sie kamen nie richtig in die Zweikämpfe. Sie sind ertraglos gelaufen, also das war alles so nicht Fisch, nicht Fleisch, auch wie wir sagen, ein lepperles Spiel. Und wahrscheinlich wissen sie tatsächlich immer noch nicht, warum es nicht funktioniert hat. Nick Woltemade, der tut mir leid, tatsächlich. Keine Ahnung, wie das dort alles läuft, aber das muss was mit dem Mann machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der so locker flockig über den Platz schockt und dass dies kein Thema für ihn ist. Also so wie über den Mann geschrieben und berichtet wird und wer da alles vor die Kamera tritt und irgendwelche Erklärungen abgibt, das ist sicherlich auch nicht einfach. Aber am Ende hätte ich mir vielleicht von Sebastian Hoeneß gewünscht, dass er etwas früher reagiert. wenn er merkt, das funktioniert nicht, das hat er nicht. Baumgart hat in dem Fall ja alles richtig gemacht. Was hätte der ändern sollen? Es hat ja wunderbar funktioniert. Ja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Also auch hier haben viele gedacht, Union, oje, das wird ganz schwierig. Aber so, wie das jetzt heute aussah, bin ich mir da nicht mehr so sicher, ob das wirklich so furchtbar schwierig wird für Union. Weil Baumgart scheint sich schon wieder ein bisschen drauf besonnen zu haben, was so diese frühere DNA war. Letzte Saison dachte ja jeder, okay, der dreht jetzt alles um, der will jetzt Viererkette spielen, der verändert Union von Grund auf. Und das hat er sich, glaube ich, in der Sommerpause anders überlegt. Es scheint nicht so zu sein, dass er das noch möchte. Oder wie siehst du das, Max? Welcher auch immer.
Naja, an der Ausstellung sieht man ja, also es ist auf jeden Fall wieder die gute alte Union-Fünferkette und es ist auch weiter der lange Ball, also das 1:0. Natürlich ist es ein abgefälschter Schuss, aber dass es ein langer Schlag von Renault ist und dann sammelt Ansa den zweiten Ball an und jagt den da ins Tor, das ist schon wirklich einfach sehr Union-mäßig. Aber man muss sagen, das 2:0 zum Beispiel ist einfach perfekt rausgespielt aus dem Einwurf von Stuttgart heraus. Den fangen sie ab, da gewinnen sie den Ball und diese Flanke auf Ansa plus der Abschluss von Ansa, das ist sehr, sehr hohe Qualität und das ist auch eine Qualität, die in der Offensive der VfB in diesem Spiel nicht hatte. Also du kannst natürlich die Argumentation fahren, dass der VfB auch zweimal das Aluminium trifft, einmal Karasor, einmal Undav. Und natürlich die Expected Goals, wie immer bei Union-Spielen, die sehen schlecht aus für Union und die sehen gut aus für den VfB. Aber ich finde diese Zielstrebigkeit, was eben das Spiel nach vorne angeht, die hatte der VfB viel, viel weniger. Und ich finde da den Gedanken, den du hattest mit dem, dass man eben zu wenig auf gute Flügelspiele gesetzt hat, den finde ich schon interessant. Denn mein Eindruck war auch, also war jetzt zum ersten Mal überhaupt, dass Undav, Woltemade und Demirovic in der Startelf standen. Und die Rollenverteilung zwischen den dreien, die war mir nicht so ganz klar. Du hast mit Woltemade und Undav zwei Spieler, die gerne mal abkippen, die gerne mal sich einen Raum suchen, der frei sein könnte. Problem war, dieser Raum war nie frei, denn das ist das, was Union so gut wie es wenig andere Teams macht, nämlich das Zentrum zu schließen, sehr eng in den Ketten miteinander zu stehen. Und dementsprechend gab es dann eben diese seitlichen Ausweichbewegungen von beiden aber. Und das hat auch nicht immer Sinn ergeben. Und sie haben sich auch oft zu früh schon aus ihren Positionen heraus bewegt. Das heißt, es war nicht mal irgendwie überraschend für Union, dass man da irgendwie drauf reagieren muss, während vorne schon der Aufbau läuft, sondern Woltemade stand schon auf dem Flügel. Und dann konnte da Trimmel sich neben ihn stellen und sagen, ja gut, Junge, dann probier mal, was geht. Und das ist dann alles noch erklärbar, auch mit dem ersten Spieltag, das ist auch alles nicht dramatisch, denn der VfB hätte dieses Spiel auch sehr gut unentschieden mindestens spielen können, aber es ist ein bisschen enttäuschend, finde ich schon, dass der VfB mit sich so viele Probleme auch durchaus selber schafft gegen Union.
Und du hast ja auch gemerkt, als er Fürich und Jovanovic gebracht hat, wurde es besser.
Ja, sehr, sehr guter Punkt. Das finde ich auch. Und dann kam auch Angelo Stiller ein bisschen besser ins Spiel. Den hat natürlich auch Union sehr gut rausgenommen, aber vielleicht haben wir da auch noch so einen Faktor. Ich meine, Angelo Stiller, er war verletzt am Ende der Saison, er kam jetzt sehr früh zurück. Vielleicht merken wir da auch einfach, dass er keine Vorbereitung hatte in dem Sinne. Vielleicht merken wir da sogar auch noch eine Langzeitwirkung von dieser Verletzung. Also muss man vorsichtig sein in der Bewertung, warum das jetzt so ist. Aber de facto spielt er gerade nicht die Rolle, die er sonst hat. Und dann fehlt halt schon mal ganz, ganz viel Kreativität.
Klar.
Ansonsten hat Frederik Renner mal wieder stark gehalten. Auch das ist jetzt nicht so unbedingt neu bei Union. Da wird sich Jeff Chabot noch so ein bisschen ärgern. Und die Dreierkette, sie stand sehr gut. Du hast es ja schon gesagt. Also auch Tom Rothe hat ein gutes Spiel gemacht. Vor allem aber Leopold Querfeld und Danilo Duki. Die haben einfach alles auch rausgeköpft, was es da gab. Und es gab einiges rauszuköpfen, denn irgendwann hat der VfB wieder angefangen, wild zu flanken, weil ihnen nichts eingefallen ist. 34 Flanken waren es. Davon sind nur die allerwenigsten gefährlich angekommen. Die Statistik ist eigentlich ganz okay, 25% Flankenquote. Aber was dabei herausgekommen ist, war eben in der aller Regel sehr, sehr ungefährlich, weil da eben Union sehr gut verteidigt hat, auch mit Ansage gut verteidigt hat und dementsprechend dieses Spiel auch nicht unverdient, wenn auch eben alle Wenns und Abers damit reinzupreisen sind, gewonnen hat. Was für Union bedeutet, man kann jetzt relativ entspannt nach Dortmund reisen. Historisch gesehen ging da bisher nicht so viel beim BVB, aber wer weiß, wenn die Fünferkette ähnlich gut steht, dann wollen wir erstmal den BVB sehen, wie er das bespielt. Für den VfB Stuttgart geht's jetzt knackig weiter, denn im DFB-Pokal wartet jetzt Eintracht Braunschweig und Jacques hat sich hinten raus noch verletzt. Der hat sich die Nase gebrochen, auch noch eine Nebengeschichte dieses Spiels. 89. Minute ist das passiert in einem Zweikampf mit Ilic. Er ist dann nochmal aufs Feld zurückgekehrt, denn Stuttgart hatte keine Wechselfenster mehr zur Verfügung. Das heißt, man konnte nicht mehr wechseln und wenige Minuten später hat er aber angezeigt, dass er Probleme mit dem Kopf hat und dementsprechend hat dann der VfB auch in Unterzahl dieses Spiel beenden müssen. Wäre aber eine Szene gewesen, bei der ein zusätzlicher Wechsel bei Kopfverletzung vielleicht nicht so schlecht gewesen wäre, aber sicherlich keine gute Nachricht. Jetzt vor dem Auswärtsspiel bei Braunschweig und dann spielt man zu Hause gegen Gladbach. Das sind die nächsten beiden Partien für den VfB Stuttgart. Und damit atmen wir einmal noch kurz durch und ich sage euch, liebe Hörerinnen und Hörer, was es in dieser Woche alles im Rasenfunk sonst noch zu hören gibt. Wenn ihr mit dieser Sendung hier fertig seid, dann könnt ihr euch freuen auf die Ligatour zum dritten Spieltag. Die wird am Montag erscheinen, also am 25. August. Außerdem kann ich euch noch ankündigen, die Vorschau auf die Bundesliga der Frauen erscheint anders als angekündigt nicht am 30. August am Samstag, sondern erst am Dienstag. Das ist der 2. September. Das hat ganz einfach organisatorische Gründe. Wir sind dann relativ nah am Saisonstart dran, aber so Vorschau-Sendungen werden auch nicht schnell schlecht. Also ich verspreche euch, das wird sich trotzdem lohnen, die noch zu hören. Am Dienstag, den 2. September, kommt dann diese Folge. Und wer es in der Saisonvorschau nicht gehört hat, also jetzt in der auf die Männer, die Schwerpunkte wird es nicht mehr in jeder Woche geben, sondern wir machen das eher aktualitätsbezogen, das heißt nicht mehr sklavisch jeder Verein zweimal pro Saison und auch nicht mehr sklavisch in jeder Woche ein Schwerpunkt, sondern wir warten damit. Dementsprechend in dieser Woche gibt es erstmal noch keinen Schwerpunkt, aber es sagt mal so, ein paar Vereine, die bewerben sich schon nachhaltig darum. Mir wurden schon DMs geschickt, ich soll mich doch jetzt endlich um den FC Bayern kümmern. Also Leute, da müssen wir das Transferfenster sich schon noch schließen lassen, bis wir das machen können. Und wenn ihr euch fragt, Mensch, ist ja toll, was der Rasenfunk alles so produziert. Wie ist denn das möglich? Ja, das ist nur dank euch da draußen möglich. Denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de. Da könnt ihr auf den Unterstützen-Button klicken und erfahrt, wie es geht. Oder in den Shownotes und der Videobeschreibung hierzu. Da findet ihr auch alle Informationen. Ihr könnt uns unterstützen über Überweisung, PayPal, Kreditkarte, Apple Pay, Google Pay, alles ist möglich und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Herrn Hennemann, beim Schalker Topologen, bei Sturm Graz 1909 und bei Itzeberg. Sie alle haben uns nicht nur unterstützt, sondern sich auch als Unterstützende registriert und dementsprechend konnte ich sie hier nach dem Zufallsprinzip rauspicken. Danke an euch, stellvertretend an alle Supporterinnen und Supporter. Und jetzt springen wir zurück in diesen Spieltag. Drei Partien haben wir noch, auf die wir blicken wollen. Und eine davon, die fand in Freiburg statt. Das viel erwartete Bundesliga-Debüt von Sandro Wagner als Trainer natürlich. Und es war ein kurioses, denn eigentlich ging Freiburg in Führung, aber uneigentlich dann doch nicht. Denn das Tor von Höhler nach einem Fehlpass von Masengo, das zählt nicht. Dafür fällt nach einem Freiburger Einwurf das 1:0 für Augsburg durch Giannoulis. Nach einer Ecke dann das 2:0 durch Manzima und nach einem Konter das 3:0 durch Marius Wolf. Und wie schlecht diese erste Hälfte für den SC Freiburg verlaufen ist, das zeigt die fünfte Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Da holt sich nämlich Matthias Ginter eine gelbe Karte. Und ihr könnt mal nachrecherchieren, wie viele gelbe Karten der gute Mann sich bisher so geholt hat. Es sind nicht so viele. In der letzten Saison hatte er seine allererste Gelbsperre und jetzt am ersten Spieltag schon eine gelbe Karte. Also es war wirklich nicht das Spiel des SC Freiburg. Zwischenzeitlich sah es nochmal so aus, als könnte man das vielleicht drehen. Griffo stellt per Handstrafstoß auf 1:3. Aber weitere Tore gelingen dem SC Freiburg nicht. Der FC Augsburg kämpft auch mit allen Mitteln, um das Spiel, den Spielrhythmus zu unterbrechen. Dafür bekommt er dann aber auch eine 11-minütige Nachspielzeit serviert. Ist doch eigentlich ganz schön. Aber auch in der passiert nichts mehr. Und deswegen gewinnt Augsburg mit 3:1 beim SC Freiburg. Und Max, wir zwei haben jetzt dann die Herausforderung, den Zufall vom Knochen zu lösen, also das Fleisch am Knochen, weil einerseits ist es natürlich so, dass der SC Freiburg seine Chancen hatte, dieses Spiel mindestens unentschieden zu gestalten, aber auf der anderen Seite hat es ja Augsburg auch wirklich nicht unverdient gewonnen. Also wo würdest du denn sagen, lagen so die größten Probleme in diesem Spiel für den SC?
Ja, also ich glaube, wenn man auf den XG-Wert blickt, 3,04 auf 1,22, das spricht, glaube ich, Bände. Dass es dann zur Halbzeit 3-0 steht für den FCA, das passiert wahrscheinlich in einem von 100 Spielen, also Wahnsinn. Aber dass Augsburg das allgemein gewinnt, glaube ich, war, wie gesagt, gar nicht unverdient. Ich glaube, die größten Probleme hatte Freiburg im Mittelfeldpressing. Da war ich mir hin und wieder mal nicht ganz so sicher, was jetzt da so der richtige Plan dahinter ist. Die Abkippbewegung der Zehner von Augsburg, da hatte man extreme Probleme mit den Halbraumverteidigern. Da ist die Anspielbarkeit im Zwischenhirnraum für die Zehner immer wieder gegeben, können sich immer wieder aufdrehen. Gerade so Spieler wie zum Beispiel Völlhauer, der das auch bei Elversberg ganz oft gespielt hat, also ganz guter Spielertyp auch für diese Abkippbewegungen im Zehnerraum. Da haben die Verteidiger von Freiburg extreme Probleme im Verfolgen gehabt. Allgemein muss ich sagen, so das Zentrum hat mir nicht gut gefallen. Mazambi leichte Probleme gehabt, dass er den Sechser von Augsburg verfolgt. Das war Masengo. Immer wieder im Sechserraum aufdrehen können, dann sich nach vorne trippeln und dann eben diese Zehner einsetzen. Also die Zehner waren wirklich ein großer Trumpf für Augsburg an diesem Tag. Und ansonsten muss ich sagen, die ersten 10 Minuten haben wir gedacht, ja, das Spiel plätschert so vor sich hin, ein typisches, ja, 0-0 unentschieden Spiel. Dann fällt das 1-0 für Augsburg und plötzlich spielen die befreit auf und dann steht es im 3-0 zur Halbzeit. Und dann, ja, dann findet Freiburg irgendwie ein bisschen wieder etwas ins Spiel rein, aber am Ende steht dann 3-1 für Augsburg und das nicht mal unverdient.
Ja, also Effizienz war natürlich ein Thema. Es gab 3 Torschüsse in der ersten Hälfte von Augsburg und es gab 3 Tore und eben die fehlende Effizienz, das ist das, was, glaube ich, den Freiburg-Fans so ein bisschen nachhängt nach diesem Spiel. Also Yuito Suzuki alleine hat eine sehr gute Chance, Erin Dingchi hat eine sehr gute Chance und das sind jetzt nur so die allerbeiden größten neben dem Abseitstor in der ersten Hälfte. Gleichzeitig stelle ich mir aber die Frage, also du hast es jetzt ja schön erklärt, also und kurz noch zur Erklärung für alle Hörer und Hörer, Abkippbewegung bedeutet jetzt mal ganz breit gefasst, erstmal jemand geht aus seiner angestammten Position heraus. Man kann abkippen quasi nach hinten oder nach vorne und man kann seitlich abkippen. Im Wesentlichen geht es eben darum, die gegnerischen Spieler, die müssen dann darauf reagieren, weil jemand eben nicht in der Zone bleibt, die erstmal so auf dem Papier festgelegt ist und dementsprechend kommt dann eine Bewegung in eine Defensive rein. In der Vergangenheit war das aber ehrlicherweise nicht so das große Problem für den SC Freiburg. Und in der Vergangenheit hat man sich seine Chancen auch noch ein bisschen regelmäßiger erspielt. Also es gab eine ganze Phase in der ersten Hälfte, da waren lange Einwürfe von Lienhardt eigentlich so das wichtigste offensive Mittel. Ist es jetzt zu einfach zu sagen, da hat Litz Doan gefehlt? Oder wo würdest du da ansetzen, um eben die Probleme des SC Freiburg zu besprechen?
Ja, schwieriges Thema, muss ich sagen, weil mir Augsburg jetzt eigentlich gegen den Ball nicht einmal so gut gefallen hat. Ich fand es eigentlich ganz spannend, wie Freiburg agiert hat, so in diesen Aufbau, immer wieder Tiefenläufe, auch aus dem Zwischenhirnraum, immer wieder auch die Verteidigungslinie da vor Augsburg verschieben lassen und dann Zwischenhirnraum bespielt. Das finde ich hat eigentlich ganz gut geklappt. Auch die Halbverteidiger in diesem Dreieraufbau immer wieder sehr breit geschoben und dann hat man immer wieder auch eben diesen Zwischenhirnraum gefunden, der eben irgendwie sehr präsent ist aktuell bei Freiburg. Ich fand auch gute Rotationsmuster, immer wieder abkippen aus dem Halbraum, gerade von Grifo auch hin und wieder im Halbraum gefunden. Und ich tue mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer, dass ich da große Fehlerquellen ausmustere, außer die Chancenverwertung eben im letzten Drittel, weil die war wirklich nicht gut. Bisschen problematisch war so die tiefe Breitensetzung von Freiburg, die war nicht immer gut. Also die Halbraumverteidiger haben ihn wieder angetrippelt, haben geschaut, was mache ich jetzt? Also da hätte ich mir oft gewünscht, dass man die Flügelverteidiger beziehungsweise die Außenverteidiger nicht ganz so hoch schiebt, nicht ganz so früh. Das hat man dann zeitweise auch gerade in der zweiten Halbzeit immer wieder gemacht. Also wie gesagt, ich fand eigentlich so die erste und zweite Aufbauphase nicht einmal so schlecht, sondern nur die Chancenverwertung im letzten Drittel hin und wieder ein bisschen ausbaufähig.
Und du hast ja auch schon angesprochen, da hatte der FC Augsburg durchaus seine Probleme. Da gab es eigentlich ein relativ einfaches, oft war es ein 4-4-2 gegen den Ball, aber entscheidend war immer, wo ist Marius Wolf gerade, denn der hat manchmal sehr weit rausgeschoben aus der Kette, manchmal war es dann auch ein 5-3-2, also der hat so ein bisschen aus der Vierer eine Fünferkette gemacht. Jetzt ist ja die große Frage, wie sieht Augsburg unter Sandro Wagner aus? Welche Erkenntnisse würdest du denn da aus diesem Spiel mitnehmen?
Ja, also große Ankündigungen von dem Spiel, dass Wagner alles anders machen will. Von solchen Ankündigungen halte ich jetzt recht wenig, muss ich sagen. Ich fand recht spannende Ansätze. Gerade so vom Abschluss weg hat man zwei Spieler in die Breite gezogen. Auf beiden Seiten, dadurch Innenverteidiger und Außenverteidiger von Freiburg mitzogen. Das Zentrum war dann teilweise also total offen. Da war praktisch kein Verteidiger von Freiburg. Das tut man, um die Manndeckung zu provozieren, die wo einfach überall aktuell gespielt wird. Das bisschen Problem war dann, dass einfach Augsburg selber das Zentrum nicht besetzt hat. Von dem her hat es ihnen wenig geholfen, dass sie es freigezogen haben. Gerade die Achter haben da ein bisschen zu langsam nachgeschoben. Und ich glaube, dass man dadurch auch ganz gut ableiten kann, dass man ganz gute Ansätze hat in allen Spielphasen. Aber dass es so in den Details und so in dieser Ausführung hin und wieder schon noch hapert. Und ich finde, das hat man auch gerade in der Anfangsphase vom Spiel gemerkt, dass Augsburg zwar überlegen ist, aber gerade auch die technische Ausführung hin und wieder, die war noch ausbaufähig.
Ja, und ich weiß auch gar nicht, wie überlegen ich Augsburg da fand. Ich hatte bei beiden den Eindruck, es ist jetzt genau einen Fehler davon entfernt, dass jemand ein Tor erzielt und letztlich das Abseitstor war ja dann genau so eine Sache. Da fängt man Sambi den Fehlpass ab auf Höhler, der überlupft Damen und nur, weil es eben eine Abseitsposition gab, war das nicht das 1-0. Ich glaube, darüber hinaus ist noch ganz interessant, welche Spieler eine gute Partie gemacht haben bei Augsburg. Also Mert Kümür definitiv, auch sehr gute Standards geschlagen und Matsima ist wahrscheinlich so der heimliche Spieler des Spiels, weil er macht eben auf der einen Seite dieses Tor nach Eckball und auf der anderen Seite wirft er sich allein zweimal entscheidend noch in Schüsse und blockt ab und hat eben insgesamt auch eine sehr weitläufige Position gespielt, also weil er eben als Halbverteidiger auch gerne mal weiter nach vorne rückt, Wolf dann auch so ein bisschen ersetzen muss, der sehr, sehr weit nach vorne geschoben hat, so wie man ihn kennt. Also ich glaube, Augsburg kann positiv aus diesem Spiel rausgehen, nicht nur, weil man gewonnen hat, da kam jetzt ein bisschen was zusammen, sondern weil eben auch manche Spieler, von denen man sich ja auch den nächsten Schritt erhofft, den vielleicht zumindest schon mal einen kleinen jetzt in dem Spiel gemacht haben. Also ich meine, die Aufstellung ohne einen klassischen Stürmer war ja auch schon mal eine interessante Wahl und ist ja eigentlich dann in dem Sinne gut gegangen. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass ihnen Wandspieler oder sowas Ähnliches gefehlt hätte in der Partie.
Ja, das teile ich auch so. Ich muss vielleicht, um mal auf Freiburg zu kommen, nochmal, ich tue mir ein bisschen schwer, dass ich die einschätze. Also ich fand deren Partie, wie gesagt, eigentlich auch nicht, so schlecht, wie es das Ergebnis vielleicht sagt. Also wenn das Ding 1-0 für Augsburg oder 1-0 für Freiburg ausgeht, dann glaube ich, ist da auch jeder fein damit. Also ich fand es jetzt gerade auch so im Angriffspressing von Augsburg beziehungsweise nicht ganz so gut, weil gerade mal immer wieder die Breite der IVs nicht ganz so mitgehen konnte. Gerade Kömür da auch ein bisschen Probleme gehabt mit Angriffspressing, da hat man hin und wieder ein bisschen gemerkt, dass er nicht der Stürmer ist, aber das Zentrum immer wieder gut bespielbar für Freiburg. Das haben sie dann auch gut ausgelöst, um eine Stärke vielleicht für Freiburg zu nennen. Das ist auch dieses Druckspiel in den Druck hinein. Das haben sie sehr gut gemacht und auch Atobolu hat mir gut gefallen am Ball. Der hat immer wieder sehr gut und lange Bälle geschlagen. Und ansonsten glaube ich, muss man jetzt bei beiden Teams erstmal abwarten, wie es weitergeht in den nächsten Spielen.
Immerhin wissen wir eins, wie es weitergeht, nämlich gegen wen sie spielen werden. Der SC Freiburg reist jetzt dann zum ersten FC Köln, bevor man zu Hause den VfB Stuttgart empfängt. Und der FC Augsburg wiederum, der wird jetzt zu Hause gegen den FC Bayern spielen und dann in Hamburg beim FC St. Pauli. Also wirklich interessante weitere Partien für beide Teams. Und damit kommen wir zu dem Spiel, das in Heidenheim stattfand zwischen dem ersten FCH und dem VfL Wolfsburg. Und schon in der 5. Minute, da deutete sich vielleicht so ein bisschen grob an, in welche Richtung das ging. Da hat nämlich Jant Ramay, der Torhüter von Heidenheim, eine gelbe Karte gesehen. Aber nur deshalb war das nur gelb, weil dieses Foul außerhalb des Strafraums gerade noch eben nicht als Notbremse gegolten hat. Ansonsten war es ein gebrauchter Tag für Heidenheim und das, obwohl Leo Scienza mit einem wirklich wunderschönen Freistoß das auch ebenfalls sehr sehenswerte 1:0 von Skov Olsen ausgleichen konnte. Nach einer halben Stunde stand es 1:1, aber in der zweiten Hälfte bringt dann Swanberg, der gerade erst eingewechselt worden war, Wolfsburg wieder in Führung und Amura kann dann nach einem Foul von Ramay den entsprechenden Strafstoß verwandeln und am Ende steht Petra 3:1 für Wolfsburg und Frank Schmidt sagt danach, wir haben hochverdient verloren, wir haben uns nicht so gewehrt, wie wir uns als erste FC Heidenheim wehren müssen, dass ich heute nach dem ersten Spiel hier sitze und sage, wir müssen uns komplett drehen, das ist ein bisschen überraschend für mich selbst, aber das ist die Wahrheit. Ein klassischer Frank Schmidt also, wir haben hier die Wunde, wir haben hier seinen Finger und zack legt er sie rein. Was ist denn deine Analyse nach diesem 1:3?
Das Undankbare bei ihm ist, was willst du da immer noch erzählen? Er erzählt ja immer schon alles selber auf der Pressekonferenz in irgendwelchen Sendungen und dann stehst du immer da und überlegst dir, was soll ich denn jetzt noch sagen? Der Mann hat ja schon alles gesagt. Also ich, fangen wir mal mit der Aufstellung an, die glaube ich auch schon mal ein bisschen so war, dass nicht ganz klar war, warum die so war, wie sie war. Gut, Pieringer fällt immer noch länger aus, das war klar. Honzak hat wohl im Pokal mit Problemen zu kämpfen gehabt und da hatte man die Angst, dass es nicht für 90 Minuten reicht. Dadurch rückte Föhrenbach wieder in die Mannschaft. Traoré spielt im Moment überhaupt keine Rolle mehr. Es wurde mal von Vereinsseite hieß es mal, er würde kränkeln, aber die Theorie scheint eher zu sein, dass es immer noch nicht geklärt ist, ob er bleibt oder nicht. Er verlängert seinen Vertrag nicht. Wir haben also einen kleinen Viper-Fall in Heidenheim auf der Ostalb, der also gar keine Rolle mehr spielt, aufgrund des zu Genüge breit getretenen Transferfensters gibt es keine Neuzugänge, was die Außenverteidiger betrifft. Insofern stellt sich die Mannschaft dann von selber auf und plötzlich kam dann auch Conte zu einem Platz in der Stammelf, was niemanden so sehr verblüfft wie mich, wobei ich ihn wirklich echt mag, toller Typ. Ganz toller Typ, wahnsinnig schnell, aber mit dem einen oder anderen Defizit. Und ich mir dann gedacht habe, okay, wenn Conte immer in die Startelf muss, dann haben wir da echt ein klitzekleines Problemchen. Jetzt war aber Conte auch nicht da, aus persönlichen Gründen. Und dann kam auch Busch wieder zurück in die Mannschaft und wir hatten so ein bisschen diese alte Geschichte, ne, Föhrenbach links und Busch rechts. Und ich fand sie wahnsinnig nervös von Anfang an. Ich hatte das Gefühl, die sind irre nervös. Aus irgendwelchen Gründen hat, glaube ich, die ganze Umgebung nach Frank Schmidts Ankündigen erwartet, da kommen jetzt die Horden, die über Wolfsburg herfallen werden mit dem Messer zwischen den Zähnen. Und dem war überhaupt nicht so. Also ich habe sie als wahnsinnig nervös empfunden. Sie standen relativ hoch für Heidenheimer Verhältnisse. Hat natürlich auch was mit Romay zu tun. Und ich glaube, es hat keine 4 Minuten gedauert, da kam schon der erste Klopper. Und das ging, Gott sei Dank, bei dem ersten ging es noch gut, beim nächsten dann schon wieder nicht. Also die individuellen Fehler fand ich brutal. Also so viele Böcke schießt du vielleicht einen in 3 Spielen, aber nicht 3 oder 4 in einem Spiel. Also das fand ich echt brutal. Und Wolfsburg hat sicherlich jetzt auch nicht das beste Spiel unter der Sonne gemacht, aber die haben einfach so viel Qualität auf dem Platz. Dieser Kader hat so gute Spieler und die sind technisch gut, die sind irre schnell und die nutzen dir die Fehler in der Regel auch noch aus. Und du hattest Glück, dass sie nicht jeden Fehler ausgenutzt hätten, sonst hättest du da ganz schnell auch wirklich 0-3 zurückgelegen. Ich habe Frank Schmidt selten so in Rage erlebt, schon nach einer Viertelstunde. Also der war, du hast ihm angemerkt, auch er ist wahnsinnig nervös und auch er ist wahnsinnig angefressen. Und du hast gemerkt, er hat das Gefühl, es funktioniert nichts auf dem Platz. Ich fand es teilweise gar nicht so schlimm, wie er es dann nach dem Spiel erzählt hat. Ich habe dann im Nachhinein nochmal geguckt, dachte, naja, vielleicht war es doch so schlimm, aber ich bin mir da immer relativ unsicher. Ich habe mir ganz viel von Dorsch versprochen, von Niklas Dorsch versprochen. Ich weiß auch, dass der in der Vorbereitung wahnsinnig viel gemacht hat, um fit zu sein, weil er ja ziemliche Probleme auch hatte in Verletzungsproblematiken in der Vergangenheit. Ich weiß, der hat wahnsinnig viel gemacht und der kann auch unheimlich viel. Also das ist eigentlich der Kreative, das ist der Techniker, der kann ein Spiel lesen, der kann ein Spiel leiten. Das war nicht der Fall. Also auch der hat sich sehr schwer getan und auch der schien mir wahnsinnig nervös. Ich hatte das Gefühl, dass Patrick Mainka teilweise, ich möchte jetzt nicht sagen überfordert war, aber auch der hatte Probleme. Also die sind alle so oft auf dem Platz mit ganz viel Motivation gegangen. Sie wollten es besonders gut machen und sie wollten es besonders toll machen. Und dann hat eigentlich schon ein Fehler gereicht, um dieses Konstrukt wieder ins Wackeln zu bringen. Und dann kam schon wieder die Angst zurück, oh, wir können es doch nicht. Und was machen wir jetzt? Und was mache ich jetzt? Und wer hilft mir jetzt? Und du hast immer wieder so dieses, die können sich nicht aufrichten. Ich habe das Gefühl, die können sich nicht aufrichten. Es reicht zu wenig, um sie wieder ins Kippen zu bringen. Mir fehlt die Balance, die hat mir in der letzten Saison schon gefehlt. Man möchte gerne von diesem Underdog-Aufsteigerfußball wegkommen, nur zuzumachen, sich nur hinten reinzustellen und möchte mehr spielerische Elemente reinbringen, um einfach auch spielerisch Schritte nach vorne zu machen. Und ich habe das Gefühl, dass diese Balance, die stimmt nicht mehr, das funktioniert nicht. Und diese eigentlich sehr eingespielte Defensive, von der wir jetzt alle geglaubt haben, naja, die sind jetzt eingespielt und das wird jetzt laufen, diese Dreierkette da hinten mit Mainka, Gimber und Siersleben, die hat sich auch brutal schwer getan. Dann auch wieder der Klopper von Siersleben, der dann Ramay dazu zwingt, irgendwie zu verhindern, dass das Tor fällt. Das verhindert er dann auch irgendwie und hat großes Glück, dass er da mit Gelb davonkommt. Da darf er sich auch nicht beklagen, wenn er da vom Platz fliegt, meiner Meinung nach. Also das war für mich eine Glückssache. Und es hat immer gewackelt. Also ich hatte nicht das Gefühl, da gibt es eine Achse. Ich hatte nicht das Gefühl, da ist irgendwas stabil. Es war immer eine ganz wackelige Angelegenheit. Ich fand Ibrahimovic, der kann eine große Verstärkung sein, meiner Meinung nach. Ich finde ihn passender als Wanner für den FCH. Ist auch ein technisch guter Spieler, aber eigentlich mehr zweikampfstark. Der hat Mentalität, da haben wir es, das tolle Wort. Der passt sicherlich gut zum FCH, aber auch der hatte entsprechend seine Probleme. Sie waren nicht aktiv genug im Zweikampf. Sie waren teilweise zu passiv. Sie haben die Wolfsburger laufen lassen. Das Gegenteil von dem, was St. Pauli gemacht hat, fand ich. Also es hat genau diese Bissigkeit, diese Griffigkeit hat mir komplett gefehlt. Trotzdem habe ich die Wechsel nicht verstanden. Also er hat Dorsch relativ schnell rausgenommen. Ja, der hat bis dato jetzt nicht das überragende Spiel gemacht, aber als er nicht mehr auf dem Platz war, hast du das gemerkt. Dann kam gar nichts mehr aus der Mitte. Er hat dann umgestellt auf eine Viererkette. Dann war es defensiv besser, aber dann ging nach vorne einfach gar nichts mehr. Budu gibt sich Mühe, aber der hat irgendwie keine wirkliche Bindung zum Spiel, der wirkt immer ein Stück weit wie ein Fremdkörper und er macht mir auch noch zu wenig mit dem Körper. Also ich glaube, da ginge wirklich noch mehr, da fehlt mir immer noch was. Ja, ich finde es ganz schwer zu greifen. Also wenn man was Positives sehen möchte, und ich sehe ja immer was Positives, dann ist da echt viel Luft nach oben. Und ich sehe schon Ansätze, also ich sehe schon Möglichkeiten und denk mir dann, naja, das kann schon besser werden. Also vielleicht haben wir das Glück, dass andere Mannschaften heute schon das gespielt haben, was sie können. Und die können gar nicht mehr. Während die Heidenheimer wirklich low level waren und viel, viel besser können. Also das ist jetzt so ein bisschen meine Hoffnung. Immerhin hat man ja ein Tor geschossen. Wobei, ja, das war halt auch eine Einzelleistung von Leo Sienza. Also er holt den Freistoß raus und verwandelt ihn. Und ich weiß auch nicht, ob in so kurzer Zeit ein Spieler so oft gefoult wurde jemals wie Leo Sienza. Also die Wolfsburger, die wussten ganz genau, wo das Problem liegt oder wo sie ein Problem haben könnten. Und die haben den ja echt ordentlich gelegt die ganze Zeit. Das fand ich schon krass. Was ist mir noch aufgefallen? Sagt ihr was?
Ja, ich würde gern, also ich finde, zwei Punkte kann man quasi nochmal so rausnehmen, die, glaube ich, gerade so Hauptproblem sind. Und eins davon ist schnell zu beheben, nämlich, du hast jetzt gesehen, spielerisch wollen sie flach rausspielen, deswegen ja auch der Torhüterwechsel, deswegen möchtest du diesen Torhüter haben. Damit kannst du dir ein Problem schaffen, gerade in Zeiten der Verunsicherung. Das wäre leicht zu beheben, indem du sagst, okay, gut, spielen wir halt eben dann doch hin und wieder mal mehr den langen Ball, dann kommt vielleicht auch nämlich ein Budo Tsivatse vielleicht auch besser zur Geltung. Vielleicht könnten wir damit sogar noch dieses zweite Problem auch noch mit adressieren. Und das zweite Thema ist aber, glaube ich, ein größeres. Und zwar, wir haben das in der letzten Saison schon immer wieder gesehen, dass das Zentrum, also der Bereich vorm Strafraum, untypisch frei war oder gut zu bespielen war für die Gegner. Und ich habe auch bei Niklas Dorsch gesehen, dass der sehr viel bissiger war, auch noch als in der Vorsaison. Aber alleine kann er das auch nicht hinbekommen und erst recht nicht, wenn er dann ausgewechselt wird. Das scheint mir immer noch ein Thema zu sein. Und das ist was, das muss tatsächlich Heidenheim jetzt schnell adressieren. Ich glaube, das eine ist ein bisschen weniger wichtig, nämlich der Spielaufbau, und das andere ist das Wichtigere. Und ich glaube aber, dass bei beiden Punkten mit dazu kommt, dass es aber auch wirklich schwierig ist, gegen diesen VfL Wolfsburg zu spielen an diesem Spieltag. Also wir alle konnten zwar erahnen, wie der VfL spielen würde, aber wie es genau aussah, schwer. Das konntest du auch aus dem DFB-Pokalspiel, das hatte quasi keinerlei Wert, und aus den Testspielen ist es auch immer schwierig, dann was abzuleiten. Und jetzt haben wir halt gesehen, was der VfL gut kann. Der VfL bringt Wimmer viel besser noch in interessante Situationen, auch viel zentraler, als er manchmal ist. Interessanterweise hat man auch mit Pejcinovic auch eine, also insofern interessante Sturmwahl getroffen, dass ein Amura dann eingewechselt wird. Das zeigt ja auch das, was du gesagt hast, nämlich die Qualität dieses Kaders. Man hat ein sehr, sehr auf die Socken tretendes defensives Mittelfeld mit Sousa und Arnold, die haben richtig zugelangt. Und ansonsten noch Zehnter hatte noch eine wichtige Rolle, der hat immer wieder Bälle direkt abgelegt, nach Verlagerung wurde er gefunden. Aber so arg viel mehr war das noch gar nicht vom VfL Wolfsburg, aber es war trotzdem ein gutes Spiel und es war eben gut genug für dieses Heidenheim. Und ich glaube aber, dass es schwer war, sich auf Wolfsburg vorzubereiten, weil wir alle nicht so ganz ahnen konnten, wie wird das jetzt mit Paul Simonis. Und weil ja Wolfsburg letztlich dieses Spiel, obwohl man die ganze Zeit schon Chancen hatte, weil Heidenheim eben die benannten Probleme hatte, letztlich hat man dieses Spiel aber trotzdem durch die Einwechselspieler gewonnen. Also einmal Swanberg mit einem wirklich schönen Laufweg vor dem Kopfball, und der Kopfball ist dann auch gut. Und das andere ist halt dann so eine berühmte vertikale Aktion. Da kommt halt Ramay dann zu spät, dann ist es der Strafstoß. Und das finde ich ist auch schon ein interessanter Fakt noch zu diesem Spiel, dass trotz aller Probleme, die Heidenheim hatte, Wolfsburg dann das doch relativ viel wieder über Individualität gelöst hat. Also das Skov-Olsen-Tor zum Beispiel ist ja auch eins, was jetzt nicht jeder Bundesligaspieler schießt.
Ja, also ich fand es tatsächlich, ich fand es nicht so schlimm, wie Frank Schmidt es gesehen hat. Ich fand ihn schon sehr dramatisch. Also er hat ja wirklich mehrmals richtig getobt. So furchtbar schlimm fand ich es dann auch wieder nicht. Was ich schwierig fand, war diesen ständigen defensiven Wechsel. Also was ich quasi bei Hoeneß kritisiert habe, hat mir Frank Schmidt zu viel umgestellt und gewechselt. Also die haben ja in der Defensive, wenn du da 3-4 Mal immer wieder hier rüber schiebst und rum, dann Gimper nach vorne, und ich fand, das war zu viel. Also da kriege ich ja keine Stabilität rein. Also da muss ich das Ding halt einfach mal durchziehen und gucken, wo ich lande. Aber dass ich dann halt versuche, nach 45, 50 und dann nach 60 Minuten alles umzudrehen, das ist mir ein Ticken zu viel. Ich glaube, dass das, damit verunsicherst du deine Mannschaft mehr, als dass du ihr hilfst. Und wie gesagt, ich würde immer noch gerne wissen, warum er Dorsch rausgenommen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwie angeschlagen war. Ich kann mir eher vorstellen, er war sauer, weil er ihm nicht das gegeben hat, was er ihm geben sollte. Fand ich tatsächlich auch nicht gut. Ja, und die Wolfsburger, also ich kann mich an letzte Saison erinnern, ich glaube, dass du sehr, sehr oft gesagt hast, dass die sind eigentlich so gut, die haben so einen guten Kader, die haben so viel drauf, die Spieler, warum macht man da nicht mehr draus? Und ich habe das Gefühl, das könnte diese Saison anders werden. Man hat auch relativ gut gesehen, wie wichtig das ist, dass du vernünftige Außenverteidiger hast. Das kann echt nicht schaden. Das hilft deinem Spiel ungemein. Also ich war auch schon ein bisschen neidisch. Ja, ich finde es nicht so furchtbar dramatisch, wie Frank Schmidt es sieht. Mir ist es lieber so rum wie letzte Saison. Da hast du die ersten 5 Pflichtspiele gewonnen, die ersten 2 Spiele. Und war schon so ein bisschen, hey, das läuft ja, ne? Also super. Alle sind gut, alles läuft großartig, und du warst schon so ein bisschen in diesem Sicherheitsmodus. Und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, dass das jetzt gleich mal so auf die Mütze gab. Denn du warst ja trotzdem nicht chancenlos, ne? Also am Ende ist es ja nicht so, dass du jetzt klar gegen Wolfsburg verloren hast und keine Chance gegen die Wolfsburger hattest. Ohne den Elfmeter schauen wir mal, ne? Und auch Budo hatte diese eine Chance nach dem 1-1. Das fand ich war eine gute Phase nach Sienzas 1-1. Da war man wirklich 10, 15 Minuten hatte man eine deutlich bessere Phase. Und wenn du da vielleicht das 2-1 machst, wer weiß, wie das Spiel dann läuft. Also chancenlos sehe ich sie absolut nicht. Und ich fand auch wirklich, also viele haben nach dem Spiel auch gesagt, ja, wie kann man nur gegen die durchschnittlichen Wolfsburger, und schieß mich tot. Also wenn die Wolfsburger eines nicht sind, dann ist das durchschnittlich. Also ich halte die für eine richtig, richtig, richtig gute Mannschaft. Und wenn der neue Trainer weiß, was er zu tun hat und weiß, wohin er mit denen möchte, dann traue ich denen also eigentlich das zu, was man seit Jahren von ihnen erwartet, nämlich wirklich um Europa mitzuspielen. Also der Kader ist einfach zu gut. Mhm. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Und du hast auch, ja, klar. Und dann, wenn du halt siehst, was die von der Bank bringen, ne? Also ja. Was du von der Bank bringen kannst, was überhaupt nicht funktioniert hat und was die von der Bank bringen können. Und dann, ja, also ich bin mir sehr sicher, dass es da noch andere Mannschaften geben wird, die sich an Wolfsburg den einen oder anderen Zahn ausbeißen werden. Nicht nur die Heidenheimer tatsächlich. Und um nochmal auf die Torhütergeschichte zurückzukommen. Ja, es ist die Frage. Die Frage ist, gibt dir Romay mehr, als er dir nimmt? Und ich bin mir selber nicht ganz so sicher. Also ich habe im Pokal, fand ich, hat man unheimlich gut gesehen, was er dir gibt. Ne? Wie schnell, der macht einfach ein Spiel schnell. Bevor die Innen, also zum einen läuft er dir Bälle ab, da kommen deine Innenverteidiger gar nicht hinterher, dann fängt er die Bälle schon ab. Also er entlastet schon deine Innenverteidigung und dann macht er ein Spiel wahnsinnig schnell. Das haben die noch nicht so ganz verstanden, dass das dann ganz schnell nach vorne gehen kann oder dass du ins Umschalten kommen kannst, weil er dafür sorgt. Da ist er schon richtig gut. Und diese Situation, in die er jetzt kam, diese Notbremse oder nicht oder der Elfmeter, das war ja nicht, weil er unsicher war und weil er zu spät dran war oder sich selber in eine schlechte Situation gebracht hätte, sondern es war ja jedes Mal die Folge eines Patzers von vorne. Und wenn er die nicht versucht auszubügeln, fällt das Tor wahrscheinlich auch. Also ich finde, das muss man schon dazu sagen, dass nicht er derjenige war, der das Ding unsicher gemacht hat, sondern dass er versucht hat, noch einen Patzer seiner Vorderleute auszugleichen. Also ich glaube, das muss man schon dazu sagen. Mhm.
Also es geht jetzt interessant weiter für Heidenheim. In Leipzig dann zu Hause gegen den BVB, der BVB im dritten Spieltag. Da hat man schon ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Und danach wird's interessant in Hamburg und dann zu Hause gegen den FC Augsburg. Sind wir mal gespannt, wie Heidenheim dann auftritt. Für Wolfsburg kommen jetzt zwei Heimspiele, einmal Mainz 05 und dann der erste FC Köln. Das sind die nächsten beiden Partien fürs Team von Paul Simonis. Und damit haben wir noch ein Spiel offen, über das wir sprechen wollen. Alle Eintracht Frankfurt-Fans, die sind schon ganz, ganz nervös, wenn sie nicht vorgeskippt haben zu dieser Kapitelmarke, denn es war ein sehr, sehr gutes Spiel von Eintracht Frankfurt gegen ein über weite Strecken indisponiertes Werder Bremen und vor allem Can Usun, der überragt bei dieser Partie. Das 1:0 schießt er in der 22. Minute selbst, das 2:0 und 3:0 von Jewas Bahoya, das legt er in der 25. und 47. Minute auf. Zwar kann Jinma in der 48. Minute verkürzen, aber Knauf macht dann mit dem 4:1 den Deckel drauf und erst dann, beim Stand von 4:1, wechselt Dino Toppmöller Mario Götze ein. Schöne neue Welt bei Eintracht Frankfurt und bei Werder Bremen werden die Probleme größer und größer, denn nach diesem Spiel wird auch noch bekannt, dass sich schon wieder zwei Spieler so verletzt haben, dass sie für Leverkusen fraglich sind. Nämlich Marco Friedl auf der einen Seite und jetzt habe ich gerade den zweiten Namen leider gerade vergessen. Ich werde ihn gleich nachreichen, aber um erstmal auf dieses Spiel zu blicken. Max, was hat denn Eintracht Frankfurt gemacht, dass Werder da so nicht mithalten konnte?
Ja, also ich glaube, man muss erstmal sagen, dass Bremen im Mittelfeldpressing extreme Probleme hatte aus diesem 3-4-3 heraus. Ich habe viel spielverlagerungsintern diskutiert, was jetzt also der grundsätzliche Plan dahinter gewesen sein soll. Und irgendwie steigt keiner so richtig dahinter. Immer wieder 3-4 Unterzahl, weil Larsson, der Sechser von Frankfurt, immer relativ tief gestanden ist. Grühl als Mittelstürmer soll dann immer zwischen Sechser, also Larsson und Koch als mittlerer Innenverteidiger so ein bisschen pendeln. Das Kernproblem war nur, dass seine Entscheidungsfindung und Positionierung extrem anfällig war in diesem Spiel. Und das Zusatzproblem war einfach, dass Übergaben aus der zweiten Linie und die Improvisation einfach sehr ausbaufähig bei Bremen war. Und dadurch einfach immer wieder extrem viel Raum für Larsson, der einfach ein extrem gutes Spiel gemacht hat, immer wieder das gutes Aufdrehen, sofort das Dribbling gesucht und dann konnte er direkt die Halbraumzehner, also Usun zum Beispiel, einsetzen. Das hat sehr gut funktioniert bei Frankfurt, die in einem 3-1-6 aufgebaut haben, das jetzt erstmal ja relativ exotisch anhört, aber was man jetzt immer wieder sieht, auch bei Manchester City und Pep Guardiola zum Beispiel. Und was zeichnet dieses System aus? Ist im Endeffekt eine Halbraumbesetzung und eine Breitenbesetzung, wovon man sehr profitiert. Die Spieler in der Breite kippen immer wieder ab, sollen dann entweder das 1 gegen 1 suchen oder eben den Halbraumspieler, der dann tief durchschiebt. Das jetzt in diesem Fall bei Hoya und Doan oft waren, einsetzen oder eben das 1 gegen 1 suchen. Und diese Flexibilität, das zeichnet Frankfurt aus und das zeichnet auch dieses System aus. Und ich fand, bei Hoya hat er einfach ein extremes Verständnis auch für die Mitspieler gezeigt, ein ganz gutes Spiel gemacht. Also wann gehe ich ins 1 gegen 1? Wann verschaffe ich meinen Mitspielern Zeit? Also wann schiebt er eine Tiefe und wann spiele ich auch einen Druck hinein? Immer wieder gute Abkippbewegungen auch vom Stürmer Burkhardt, fand ich immer wieder einen Zwischenlinienraum gut geschoben, hat dadurch auch Innenverteidiger von Bremen rauszogen. Das war ganz gut. Auch das Zusammenspiel mit Shahibi, sehr gut. Und ansonsten glaube ich, um es nochmal runterzubrechen, Dynamik zeichnet Frankfurt aus diesem 3-1-6 und darüber auch die Flexibilität.
Ja, und wirklich eben ganz interessant, dass Werder da nicht so wirklich eine Antwort drauf hatte. Also es gibt zwar diese bessere Phase Anfang der zweiten Hälfte, aber das muss auch mit dem Spielstand zu tun haben. Denn wenn ich mir angucke, wie Frankfurt da manchmal im Rückwärtsverteidigen zu langsam ist und allein deshalb eine 3-gegen-3-Situation für Werder Bremen zulässt, das war in der ersten Hälfte eben so nicht zu sehen. Und jetzt haben wir eben auf der einen Seite Spieler, die eben ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Also Bahoya und Can Usun sind natürlich die, über die alle reden, aber eben auch die neue Rolle von Chaibi aus einer tieferen Position kommen und Larsson aus einer noch tieferen Position kommen. Du hast ja gerade beschrieben, sind interessant. Auch Collins neben Koch definitiv eine gute Partie gemacht. Und mit Doan eben jetzt ein Element, was ganz lange bei Frankfurt gefehlt hat, nämlich dieses, dass man vom rechten Flügel nach innen ziehen kann. Also jetzt sind die Kostic-Tage wirklich vorbei, wo es nur über links ging und nur außen am Mann vorbei und dann nach innen geflankt. Jetzt hast du rechts jemanden, der gesucht wird und der dann nach innen zieht und bei dem das eben auch sehr, sehr gut funktioniert, zusammen mit Christensen, zusammen mit Usun. Also ich fand, dass Eintracht Frankfurt schon für den Zeitpunkt der Saison sehr gut darin war, diese berühmten 3-gegen-3-Situationen auf dem Flügel zu schaffen und die dann aber mit einer Dynamik auszuspielen. Also es gab eine Szene, da haben Christensen, Usun und Doan, die haben fast so im belgischen Kreise gebildet. Jeder hat mal jede Position bedient und du hast den Bremen-Spielern quasi den Ladekreis über den Köpfen angesehen. Die wussten jetzt gar nicht, wer da wen übernehmen soll. Und es war eigentlich ein Wunder, dass daraus nicht eine Torchance entstanden ist. Aber Eintracht Frankfurt scheint sehr weit zu sein. Oder ist das jetzt dann eine Overreaction, weil Werder Bremen vielleicht auch nicht der beste Gegner war?
Ja, ich glaube, es ist eine Mischung. Also ich fand, Bremen hat es halt auch mit dem Ball wirklich nicht gut gemacht. Also man hat halt gemerkt, diese Eingespieltheit gegen eine Manndeckung war wirklich nicht da. Also ich glaube, es war auch ein bisschen eine Fehleinschätzung. Ich glaube, man hat gedacht, Frankfurt presst nicht im Angriffspressing so rauf, sondern mehr Mittelfeldpressing. Aber da hat man aus diesem 2-4-Aufbau, den man gespielt hat, den Steffen einfach auch aus Elversberg übernommen hat, hat man extreme Probleme gehabt. Man war sehr vorhersehbar in den Bewegungen. Der Fokus war ganz klar auf Friedl. Und dadurch auch einfach die Bewegungen von Lünen, der Achter war, in diesem 2-4-Aufbau, der dann immer wieder abgekippt ist. Da wollte man oft über das Dreieck auslösen, also praktisch zum Außenverteidiger dann über Lünen zu kommen. Das war einfach sehr vorhersehbar. Das hat man sehr oft gemacht. Und darüber hat dann Frankfurt sich angepasst, die Mannorientierung auf Lünen immer enger gefasst. Und dann wurde es auch mehrmals extrem gefährlich. Also da hat dann die Einschätzung teils ein Passspiel auch gefehlt. Und irgendwann ging man dann drüber, dass man dann immer wieder lange Bälle spielt. Ich fand Backhaus, da hat man gemerkt, dass Zetterer im Spielen von langen Pässen deutlich besser ist einfach. Da kann man natürlich auch diskutieren, ob Grühl jetzt auch der Wandspieler ist, den Bremen braucht. Und ich bin ehrlich, ich glaube, dass da er nicht so der Spieler ist für diese langen Bälle. Um ehrlich zu sein, war aber es gruppentaktisch auch nicht so gut auf dem zweiten Ball. Durch das Abkippen einfach dieser Zentrumspieler hat einfach oft die Präsenz um Krühl herum gefehlt, weil einfach die Flügelspieler auch nicht eingekippt sind, sondern sehr breit agiert haben. Also extrem viel zweite Bälle hat man verloren. Also ich glaube, die brauchen noch Zeit, aber man hat auch schon einzelne Muster gesehen immer wieder diese Rotationen zwischen Mbangula und Schmid, also zwischen Flügelspieler und Zehner. Das hat durchaus Dynamik reinbracht, ein bisschen Flexibilität. Das waren so einfache Punkte, die man jetzt schon von Steffen kennt, von Elversberg gekannt hat. Man merkt einfach, dass sie wirklich noch Zeit brauchen.
Und das, finde ich, macht es nämlich auch so schwer, auf Werder Bremen zu blicken, ohne total in den Panikmodus zu verfallen. Denn ja, es läuft sehr, sehr viel gegen Werder Bremen. Ihr könnt euch die Saisonvorschau hören. Alles, was wir da befürchtet haben, ist zumindest jetzt an diesem einen Spieltag eingetreten. Und dann eben neben Friedl eben auch noch Malatini, der jetzt angeschlagen ist fürs nächste Spiel. Und ja, du hast da auch personell Engpässe. Also Felix Agu hatte einfach eine ganz fürchterliche Entscheidungsfindung, wenn er angepresst wurde. Das war genau das, was du angesprochen hast, indirekt mit dem Problem gegen den Mannbezug von Eintracht Frankfurt. Und Leo Bittencourt ist einfach kein Sechser. Das funktioniert einfach in allen Spielphasen eigentlich nicht so richtig gut. Aber, und das ist mir jetzt aber auch erst dann nochmal im Nachhinein, als ich mich dann nochmal analytisch mit diesem Spiel auseinandergesetzt habe, ich wusste schon, wie es ausgeht und wie es so grob verläuft. Und dann habe ich es eben nochmal gesehen. Werder hatte auch seine guten Phasen und ja, zum Teil auch, weil Eintracht Frankfurt dann vielleicht nicht mehr in vollem Tempo hinter dem Ball sich hat fallen lassen nach Ballverlust, aber Mbangula hat die gute Chance auf den Anschlusstreffer. Du hast die sehr gute Bewegung von Jinma vor dem 1:3, das war einfach sehr, sehr gut herausgespielt. Also wenn wir jetzt mal versuchen würden, positiv over zu reacten, du hast es ja auch schon gesagt, erste Ansätze von Horst Steffen sind zu sehen. Glaubst du, das kriegt Werder noch in der Zeit gefixt, die jetzt diese Saison hier, die ja immer noch 33 Spieltage hat, ab jetzt, die diese Saison noch in die richtigen Bahnen lenken kann für Werder?
Genau, also ich glaube, man kann das Spiel in zwei Phasen teilen. Also eine, wenn Frankfurt im Angriffspressing raufgeht und eine, wenn sie im Mittelfeldpressing pressen. Das hat man dann in diesen Phasen gesehen, wo Werder sehr gut war. Und ich glaube, da besteht auch eine Verbindung. Ich glaube, dass man wirklich erwartet hat, dass Frankfurt wie auch letzte Saison eher Mittelfeldpressing hauptsächlich agiert. Vielleicht eine kleine Fehleinschätzung auch dann dahingehend. Und ich glaube einfach, dass die das vielleicht gegen einen anderen Gegner, der jetzt nicht Eintracht Frankfurt ist, der schon so eingespielt ist, der sich verbessern konnte im Sommer, dass man da dann schon auch mehr Ansätze zeigen kann. Bei Frankfurt, das muss man wirklich sagen, das glaube ich, kann man schon die Top 4 jetzt dieser Bundesliga mit einberechnen. Und Bremen, die werden definitiv schon mit zu kämpfen haben mit dieser Saison und auch mit dieser Anfangsphase. Aber ich glaube, um Horst Steffen einzuschätzen, glaube ich, dass er das schon auch in den nächsten Wochen im Wettkampfmodus, glaube ich, kann man auch diese Muster hin und wieder auch besser empflegen als in der Vorbereitung, wenn der Kader steht. Aber ich glaube, es steht und fällt auch wirklich sehr viel damit, wie man jetzt auch noch die Kaderprobleme fixen kann.
Okay, gut, da machen sich dann die Werder Bremen-Fans doch wieder Sorgen, aber da will ich jetzt nicht Wasser auf Mühlen gießen. Es geht jetzt dann weiter zu Hause gegen Leverkusen und dann bei Borussia Mönchengladbach. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, jetzt als nächstes einen Gegner zu haben, da kann man nicht oder muss man nicht damit rechnen, dass Werder Bremen das Spiel dominiert und ein Gegner, der auch mit sich selbst noch zu tun hat. Also wer weiß, vielleicht überrascht uns da Werder schon in diesem Spiel positiv und auch Eintracht Frankfurt muss jetzt erstmal diese Leistung wiederholen in Hoffenheim und dann in Leverkusen. Das sind die nächsten beiden Partien für die SGE und dann sind wir mal gespannt, wie wir nach dem dritten Spieltag auf diesen ersten hier vielleicht zurückblicken. Eine Sache fehlt aber noch, bevor wir diesen ersten Spieltag dicht machen können, und das sind unsere Spieltags-Awards. Das heißt, jeder von uns, der vergibt jetzt seinen MVP, seinen Unsung Hero und seinen Moment dieses Spieltags. Und wenn du magst, Max, dann darfst du gleich mal beginnen. Wer ist denn dein MVP?
Ja, ich glaube, relativ offensichtlich ist für mich Harry Kane. Ich fand Hattrick, extrem guter Verbindungsspieler zwischen den Linien, viele Abkippbewegungen, die man ja auch schon aus der letzten Saison und den letzten Spielzeiten vereinsübergreifend kennt. Aber ich fand, dass er wirklich extrem wichtig für Bayern war, auch im Abschluss und dadurch auch begründet, dieser große Unterschied zwischen XG und den echten Toren, einfach seine Abschlussstärke, sein Gefühl, wo muss ich hin im Raum, wann kann ich abschließen, wann muss ich in den Rückraum spielen. Das hat mir in diesem Spiel wieder sehr gut gefallen.
ich würde mal sagen, kein Außenseiter-Pick, dieser MVP. Da bin ich gespannt, wen Petra auf dem Zettel noch hat.
Ein Außenseiter-Pick, der sehr schwierig und auch sehr einfach war. Also mein MVP des Spieltags ist der individuelle Patzer.
Elaboriere.
Ich konnte, es tut mir leid, aber ich war nicht in der Lage, einen Einzelnen zu finden. Und ich habe versucht, mich dran zu erinnern, an welchem Spieltag das so eklatant war in diesem ersten. Ob das in Heidenheim war, bei St. Pauli beziehungsweise beim BVB, ob das bei Union vom VfB war, ob das Freiburg, Bremen oder Leipzig war. Ich kann mich nicht erinnern, wann mal in jedem Spiel so riesen Klopper drin war, in so vielen Spielen an einem Spieltag. Also wenn ihr mal versucht, euch zurückzuerinnern an die Spiele, wie viele euch da einfallen, und die meisten haben dann auch zu Toren geführt. Also ich fand das eklatant an diesem Spieltag. Ja, Fehlerspiel, wissen wir alle, aber solche Klopper in der Form, tut mir leid, mit mehr kann ich nicht dienen. Für mich ist der individuelle Patzer. Ich mache eine neue Rasenfunk-Kategorie auf.
Das ist völlig in Ordnung.
Dann ist er durch.
Vor allem, weil es mir meinen MVP lässt, dann darf ich hier Can Uso nennen, auch wenn wir gerade erst über ihn gesprochen haben im Segment, aber ich finde auch gerade mit der Vorgeschichte, die er hatte, auch mit der Vorbereitung, die er jetzt gespielt hat, dieses Spiel, dieses 1-0, das war schon wichtig, auch für dieses Spiel. Also jetzt im Nachhinein redet man eben da so drüber, weil Eintracht Frankfurt dann schon dominierend gewonnen hat, dass es quasi immer eindeutig war, wie dieses Spiel verläuft, aber ich glaube dabei dieses 1-0 sehr, sehr wichtig und vor allem auch das, was er dann danach gemacht hat, also mein MVP dieses Spieltags. Can Uso, ohne den wäre es ein bisschen schwieriger geworden, dann hätte man einen gewissen Mario Götze früher einwechseln müssen und das hätte ja niemals gut gehen können. Naja, gut, also Breite ist definitiv vorhanden im Eintracht Frankfurt Kader. Kommen wir zu unseren Unsung Heroes. Max, wen würdest du gerne besingen, der nicht genügend besungen wurde?
Ja, dann nehme ich direkt noch einen anderen Frankfurter, Hugo Larsson. Mhm. Ich finde ihn einfach unterm Radar, muss ich sagen. Also ich finde ihn extrem wichtig für Eintracht Frankfurt. So in dieser Verbindungsspieler, wie er auch Krüger gebunden hat, habe ich ja gerade schon gesagt. Man darf auch nicht vergessen, wenn er ihn nicht bindet, dann kann Koch nicht diese ewig vielen Diagonalbälle spielen, die man sehr viel gesehen hat und auch viele Chancen entstanden sind. Und ich glaube, dass man von ihm noch sehr viel sehen wird in dieser Saison. Gerade so dieses im Druck anspielbar sein, das ist sehr gefragt aktuell, gerade in dieser Manndeckungszeit. Von dem her ist das mein Spieler, mit dem ich in dieser Kategorie gehe.
Sehr schön, Hugo Larsson. Petra, wer ist dein Unsung Hero dieses Spieltags?
Keine Panik, ich habe einen. Für mich ist es tatsächlich auch ein Bayern-Spieler, und zwar Josip Stanisic. Mhm. Der, finde ich, ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht hat und der sich auch sehr entwickelt hat und über den wenig gesprochen wurde, auch in diesem Bayern-Spiel wahrscheinlich wieder sehr wenig gesprochen wurde, der mir richtig, richtig gut gefallen hat und von dem ich fand, dass er sehr viel fürs Spiel gemacht hat.
Aber wirklich, dieser Lauf vor dem 1-0, das war einfach, also es war sehr, sehr schön herausgespielt, aber es war auch ein tolles Laufangebot von Josip Stanisic. Dann wähle ich jemanden, den wir tatsächlich gar nicht erwähnt haben, und ich bin jetzt gerade im Kopf so durchgegangen, wen habe ich mir aufgeschrieben, den ich jetzt selber gar nicht mehr hier angesprochen habe, und das ist Arkadiusz Pirka von St. Pauli. Man hätte aber auch Leo Oppi auf der anderen Seite ehrlicherweise nehmen können. Erstaunlich, dass wir es geschafft haben, über dieses Spiel zu reden, ohne über diese beiden Außenverteidiger zu sprechen. Indirekt haben wir es gemacht, wenn wir die Probleme von Dortmund beschrieben haben, haben wir auch immer über diese beiden gesprochen.
Es war Absicht.
Ja, genau. Also Arkadiusz Pirka hat mir sehr, sehr gut gefallen. Leo Oppi hätte ich jetzt hier an der Stelle auch genauso nennen können auf der anderen Seite, aber ich hatte den Eindruck, über Pirka wurde noch ein bisschen weniger gesprochen. Er wurde natürlich auch ausgewechselt, war dann in der entscheidenden Phase nicht mehr auf dem Feld, aber ich finde, das war ein sehr, sehr gutes Spiel und da bin ich gespannt, darauf mehr zu sehen, denn wir haben es ja von Max gelernt, gute Außenverteidiger, die sind wichtig in der Saison. Nee, mir fällt gerade ein, das haben wir im Vorgespräch geklärt. Aber Max hat da eine interessante These. Ich weiß nicht, ob wir für die noch Zeit haben, Max?
Ja.
Ja, bitte, weil ich kenne sie nicht. Ich weiß nur, dass ich ganz dringend welche gerne hätte. Also erklär's mir.
Ja, wir haben darüber geredet, warum auf einmal so viele Teams im 3-1-6 aufbauen. Meine These war, dass zu viel Außenverteidiger existieren, die in der im Spielaufbau zu limitiert sind. Und deswegen schiebt man sie jetzt einfach hoch, um einfach Spieler in dieser Manndeckung zu binden. Und auch, weil viele in der Fünferkette verteidigen. Und ich glaube, dass man immer wieder auch Spieler herausziehen will. Und das kann man einfach sehr gut, wenn man so einen Spieler in der Breite hat. Und dadurch macht man eben aus den Außenverteidigern jetzt Flügelverteidiger.
Guter Gedanke.
Also sprich, sie sitzt schlecht und deswegen schieben wir sie nach vorne. Aber interessanter Gedanke, wir werden es im Blick behalten. Und das war nämlich nicht nur Eintracht Frankfurt, die im 3 und 6 aufgebaut haben, sondern das hat man durchaus häufiger gesehen. Bleiben noch unsere Momente des Spieltags. Max, du warst gerade schon am offenen Mikrofon, dann darfst du auch gerne jetzt dann deinen Moment dieses Spieltags nachliefern.
Ja, es ist der Ausgleich von St. Pauli in der 89. Minute, auch wenn es mir jetzt für Petra leid tut. Ich finde einfach, solche Momente, Underdog gewinnt mit 3-3 gegen den großen BVB. Das sind genau die Momente, wieso man jetzt eigentlich diese Bundesliga anschaut. Und da startet man doch gut in der Saison.
Petra enthält sich wahrscheinlich, aber sie hat ja bestimmt noch einen anderen Moment des Spieltags mitgebracht.
Ich krieg noch einen hin, und zwar einen, der leider gar keine Erwähnung, also ganz, ganz wenig Erwähnung gefunden hat. Und zwar geht es mir nicht um eine Spielszene, sondern um eine Choreo. Die Choreo der Heidenheimer Ultras zum Gedenken von Georg Elser mit dem großen Porträt und dem Spruch, ich bin ein freier Mensch, man muss tun, was richtig ist. Also ich hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen wiedergegeben, die ich sehr, sehr beeindruckend fand und sehr, sehr wichtig fand und sie deshalb hier gerne nochmal erwähnen möchte. Das war mein persönlicher Moment des Spieltags.
Sehr, sehr schön. Und wenn euch der Name nicht direkt ein Begriff ist, das war ein deutscher Widerstandskämpfer zur Zeit der Nazis. Also ein sehr, sehr wichtiger Mensch, mit dessen Leben man sich gerne auseinandersetzen kann. Ja, soll ich jetzt hier einen sportlichen Moment dann hinterher setzen? Das passt ja tatsächlich gar nicht. Naja, also ihr wisst, dass die Choreo dann auf jeden Fall der MVP-Moment des Spieltags war. Ich denke, das kann man auf jeden Fall sagen. Und da nehme ich als Moment des Spieltags, weil ich glaube, da werde ich noch länger drüber nachdenken, wie ich das so finde. Ich nehme die Reaktion von Sandro Wagner auf die 11-minütige Nachspielzeit in Freiburg, die er selbst durch jeden nur erdenklichen taktischen Trick inklusive für den Damen faked mal eine Verletzung, damit wir irgendwie die Auswechslung vorbereiten können, selbst herbeigeführt hat. Und mir ist wieder aufgefallen am Verhalten von Sandro Wagner, das hat er aber wirklich nicht exklusiv in der Bundesliga, wie unterschiedlich die Herangehensweise ist in der Außendarstellung von Trainern in der Bundesliga der Männer im Vergleich zur Bundesliga der Frauen. Und das eine präferiere ich mehr als das andere. Und ich bin sehr gespannt, ob dieser Art und Weise, wie Sandro Wagner an der Seitenlinie agiert, ob das vielleicht nochmal Thema wird in dieser Saison oder ob er sich vielleicht in anderen Spielen ein bisschen besser im Griff hat. Aber ja, es waren sowieso viele Kameras auf ihn gerichtet, das kann man interpretieren, wie man will. Es ist erstmal eine gute Geschichte, aber ja, es ist mir in Erinnerung geblieben. Dann würde ich sagen, machen wir doch an dieser Stelle die Sendung zu. Es war eine Herausforderung, ehrlicherweise, für uns drei und ich kann euch beiden nur sehr danken. Wir hatten wirklich einen irren Delay drin. Auch deshalb war es ein bisschen schwierig, miteinander zu sprechen, einzuhaken bei Dingen, die wir gesagt haben. Denn ich wusste immer wenn ich etwas sage, dann kommt es 2 Sekunden später bei euch an und es ist dann viel, viel zu spät. Aber umso mehr bin ich euch sehr, sehr dankbar, dass ihr so tolle Gäste wart in dieser Sendung. Und wenn alles geklappt hat im Schnitt, dann werden es die Hörerinnen und Hörer auch nur noch an 2, 3 Stellen merken, wo es nicht mehr rauszuschneiden ist. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank an Petra Näher. Petra, jederzeit wieder, auch zur Spieltagssendung. Es hat große, große Freude mit dir gemacht. Danke für deine Zeit und deine Vorbereitung.
Sehr gerne. Und du hast gelogen, aber sehr gerne.
Habe ich nicht.
Aber zum Glück hatte ich ja Max an meiner Seite, der wenigstens so viel vom Spiel versteht.
Ja, der Max, da kippt sehr viel ab, da werden sehr viele Räume geöffnet. Ich musste in Gedanken hart konzentriert bleiben, um dir folgen zu können, Max. Aber das ist halt so, wenn man sich spielverlagerung.de einlädt, dann bekommt man auch spielverlagerung.de. Und ich habe es sehr genossen, lieber Max. Also herzlichen Dank auch für deine Zeit und deine Expertise, wirklich erstaunlich. Wir haben dieselben Spiele gesehen und doch hatte ich manchmal den Eindruck, du hast nochmal eine ganz andere Ebene dieses Spiels gesehen als ich. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Frag mich mal.
Hab mich gefreut und ich entschuldige mich für etwaige Kommunikationsschwierigkeiten. Alles gut. Ich gelobe Besserung.
Nein.
Ich danke dir trotzdem. Gut. Ich habe viel gelernt.
Eben, so ist es doch. Und es ist ja auch, dass die Hörerinnen und Hörer, die...
Vielleicht brauchen wir einen Übersetzer. Dann ist mein Dialekt vielleicht auch besser zu übersetzen.
Nee, dann brauche ich einen. Das liegt nur an mir und überhaupt nicht an dir. Und ich habe viel von dir gelernt. Vielen, vielen Dank.
Und ich ebenfalls. Und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer auch. Also lieben Dank an euch beiden. Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer. Denn ihr wisst ja, ihr habt diese Sendung hier möglich gemacht. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann geht doch sehr gerne auf mitmachen.rasen.de. Da gab es auch einen sehr aktiven Spieltags-Thread. Das hat große Freude gemacht, da mitzulesen. Vielen herzlichen Dank für allen Input. Und natürlich herzlichen Dank an alle, die den Rasenfunk finanziell unterstützt haben in der Vergangenheit und damit eine Sendung wie diese hier möglich gemacht habt. Abonniert sehr gerne auch die anderen Feeds des Rasenfunks. Wir sprechen über die Bundesliga der Frauen, über die zweite Liga und die europäischen Top-Ligen im Ligatur-Format. Wir haben zeitlose Themen im Tribünengespräch und bald geht's ja auch weiter mit Länderspielen. Darüber sprechen wir im Feed Nationalteams. In diesem Sinne, empfehlt uns weiter, bewertet uns, wo es geht, gebt uns Feedback, bleibt uns gewogen und vor allem am allerwichtigsten, bleibt gesund. Macht's gut.
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.